Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Das war's mit der Formel 1 Saison 2022. Der große Preis von Abu Dhabi war, wie oft in den letzten Jahren, der Saisonabschluss am vergangenen Wochenende. Und der ist ja oft auch immer verbunden mit vielen Abschieden. Und so war es auch dieses Mal. Mit Sebastian Vettel hat ein ganz großer der Formel 1 Tschüss gesagt. Aber auch auf der Strecke gab es noch einige Entscheidungen, über die wir heute noch einmal reden wollen. Und damit herzlich willkommen zur letzten Rennanalyse des Jahres hier bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Sophie Affelt und begrüße wie immer auch heute an meiner Seite meinen Co-Moderator Kevin Scheuren. Hey Kevin.
Hallo.
Und auch Christian Immervoll, der Chefredakteur des Motorsport Network Germany, darf in der heutigen Ausgabe natürlich nicht fehlen. Schön, dass du auch wieder dabei bist.
Hallo Sophie, hallo Kevin.
Ja, Max Verstappen hat wenig überraschend dieses letzte Rennen des Jahres gewonnen, auf die souveräne Art und Weise, wie wir sie schon oft gesehen haben in diesem Jahr. Es war Sieg Nummer 15 für ihn. Zweiter wurde Charles Leclerc, knapp vor Sergio Perez. Und damit haben wir bei diesem letzten Rennen auch die gleiche Reihenfolge wie auch in der Fahrer-WM jetzt am Ende des Jahres. Sergio Perez und Charles Leclerc sind da ja punktgleich ins Wochenende gegangen. Das heißt, es ging eigentlich mehr oder weniger nur noch darum, wer vor dem anderen ins Ziel kommt. Und da hat Sergio Perez dann eben den Kürzeren gezogen am Sonntag. Er war ja auf der Zwei-Stop-Strategie unterwegs. Leclerc war nur einmal in der Box, aber am Ende wurde es noch sehr, sehr eng, Christian. Was war jetzt so am Ende im Rennen der entscheidende Faktor, dass es dann nicht gereicht hat für Sergio Perez und Platz 2 in der WM?
Also Ferrari hat, und das finde ich ein bisschen ironisch an der Geschichte dieses Jahres, letztendlich diesen Vizetitel, den es ja offiziell gar nicht gibt. Mein Kollege Stefan Ehlen, der schimpft mich da immer, der sagt, es gibt keinen Vize-Weltmeister, es gibt nur einen WM-Zweiten. Also letztendlich wurde dieser WM-Zweite Platz in der Weltmeisterschaft eigentlich entschieden durch einen strategischen Trick des Ferrari-Teams. Die haben das nämlich sehr klug angelegt, haben genutzt, dass Leclerc hinter Perez war, haben dann einen sogenannten Box-Opposite-Call gemacht, das konnte man auch im Rennen sehr gut sehen, und haben dann nach dem Rennen auch erzählt, dass sie eigentlich schon den ganzen Rennsonntag darauf angelegt haben, dass sie Red Bull in diese Zwei-Stop-Strategie rein irritieren sozusagen, dadurch, dass sie auch einen Boxenstopp angetäuscht haben, dadurch, dass sie mit, Entschuldigung, immer das Handy muten, wenn man Podcasts macht, lernen wir dabei.
Wäre da jetzt gerade dein Klingelton aufgeklingelt?
Ja, das stimmt. Soll ich nochmal laut machen?
wenn ihr wüsstet, dieser Klingelton hat den Umgang.
Kann man das hören?
Nee, jetzt hört man jetzt nicht. Nee. Du hast erstungen. Sag wahrscheinlich gerade das.
Nee, ich hab das noch. Okay, nee, dann hört man das nicht. Gar nicht so.
Nee, man hört's nicht. Also das Formel 1 ist die Formel 1 Hymne. Die hat in Ungarn im Medienzentrum, weil Christian Immervoll hat seinen Handyton auch auf volle Lautstärke gehabt. Und auf einmal knallt es durch die Medienanlage, diese Formel 1 Hymne, und die Blicke waren Gold wert. Fand ich sehr gut.
So, jedenfalls zurück zum Thema. Also Ferrari alles versucht, um Red Bull so ein bisschen in die Irre zu führen, im Sinne von, dass sie glauben, dass auch Ferrari zwei Boxenstopps macht. Leclerc ist auch relativ früh, ich weiß es jetzt aber nicht ganz genau, am Ende hat er jedenfalls 36 Runden drauf. Das heißt, er muss eigentlich in der 12. dann reingekommen oder in der 22. reingekommen sein, oder? Wenn ich 58 Runden waren, ist ja auch egal. Jedenfalls ist Leclerc relativ früh reingekommen, hatte dann, jetzt muss ich das echt hier stumm stellen, das ist ja Wahnsinn, wie unprofessionell der immer vorher. Saison vorbei und alles.
Saison vorbei, genau, er lässt sich gehen. Er lässt sich jetzt gehen.
Ich habe auch gerade noch Essen nämlich reingeschaufelt, weil ich gemerkt habe, das wird jetzt ziemlich knapp mit dem Podcast, also nicht top vorbereitet. So,
und 21 war es für Leclerc übrigens.
Okay. Jedenfalls hat dieses Spielchen gut funktioniert, denn tatsächlich ist Perez dann an die Box gekommen, hat auf die Zwei-Stopp-Strategie gesattelt und Leclerc wusste dann ab dem Zeitpunkt, okay, ich muss es jetzt mit einem Stopp probieren, weil wir wissen, wir können über den Speed die Red Bulls heute nicht schlagen. Also geht es nur darum, dass wir einen Boxenstopp weniger machen und das hat er dann wirklich mit Bravour durchgezogen, ein bisschen unterstützt auch durch die Tatsache, dass die Reifen weniger stark abgebaut haben, als man das vor dem Rennen eigentlich prognostiziert hatte. Auch Red Bull hat sich da ein bisschen geirrt und dann kamen halt noch Kleinigkeiten dazu auf der Perez-Seite. Eine zum Beispiel: Es gab eine Phase im Rennen, da war er mit seiner Zwei-Stopp-Strategie ungefähr 2 Sekunden hinter Verstappen, der auf der Ein-Stopp-Strategie war. Da hat er gesagt, ja, ich bin schneller als Max, er soll mal ein bisschen Tempo machen, so ungefähr. Fand ich übrigens sehr interessant. Ich habe mir das heute Morgen ganz genau angeschaut. Auf F1-TV kann man immer die Originalboxenfunks nochmal nachhören. Und ich habe mir die Runden vor diesem Funkspruch von Sergio Perez angehört, also 3 oder 4 davon. Und da hat man immer gehört, gerade dass er zu dieser Kurve 5 hinkam, hat man ihm reingefunkt, die Rundenzeiten besser gesagt. Irgendwie Charles Leclerc fährt gerade diese Zeit und Max fährt diese Zeit. So, und die waren 3 Runden hintereinander, war Leclerc ziemlich deutlich schneller als die Red Bulls. Und dann hat man das Checo Perez wieder durchgesagt. Da schwankt schon so ein bisschen. Also ich glaube, Sergio Perez hat sich, wie soll ich sagen, ein bisschen angegriffen gefühlt durch dieses reine Faktum, dass ihm sein Renningenieur sagt, ey, der Abstand schmilzt. Und hat dann gesagt, ja, Max muss schneller fahren, so ungefähr. Also ganz interessant. Da hat dann auch im Nachhinein Verstappen zugegeben, dass man da in der Phase vielleicht ein bisschen mehr Tempo hätte machen können, wenn man gewusst hätte, dass die Reifen so gut halten, wie sie es dann am Ende getan haben. Und dann gab es noch eine Situation, auch ein bisschen unglücklich gegen Ende, paar Runden vor Schluss, als Perez aufgelaufen ist auf Pierre Gasly und Alex Albon, die sich gerade im Zweikampf befanden, da hat er auch noch mal ein bisschen Zeit verloren. Es hat viel dramatischer ausgesehen, weil er hatte schon die Nase so ein bisschen drin. Am Ende einer der langen Geraden musste dann zurückziehen und da dachte man, boah, das hat jetzt richtig viel Zeit gekostet. Auch das habe ich mir sehr genau angeschaut, habe es mit seinen Rundenzeiten davor verglichen. Es waren eigentlich nur 2 Zehntel. Also von mir aus eine halbe Sekunde, wenn man sagt, okay, vielleicht waren die vorherigen Runden auch nicht perfekt. So, und so haben sich dann eben ein paar Kleinigkeiten aufsummiert, die dann sehr schnell bei diesen 1,3 Sekunden sind, die es am Ende waren zwischen den beiden auf der Ziellinie. Perez hätte eine Runde mehr gebraucht. Mehr war es nicht, was diesen Vizetitel in your face entschieden hat.
Ja, das war ja vor dem Wochenende auch die große Diskussion, wird Max Verstappen Sergio Perez helfen, wenn es sich die Gelegenheit irgendwie, wenn sich die ergibt. Hätte er da deiner Meinung nach mehr tun können oder hättest du da was erwartet von ihm? Das wurde ja zumindest bei euch im Live-Chat auf YouTube, auf dem Kanal von Formel1.de auch heiß diskutiert am Sonntag im Livestream, habe ich gesehen.
Ja, ich habe da ja jetzt noch eine Nacht drüber schlafen können. Wir nehmen ja wieder Montagabend auf und muss sagen, ich glaube, dass Verstappen alles getan hat, was er hätte tun können. Er hat am Samstag ihm versucht, Windschatten zu geben. Da hat es Perez nicht hinbekommen, die Pole Position einzufahren. Man könnte theoretisch darüber diskutieren, ob er beim Start so hart gegen Perez hätte vorgehen müssen oder ob man einfach sagt, okay, ich lasse ihn ziehen. Man hätte ja einen Weg finden können, dass man sagt, okay, ich lasse ihn ziehen, wir bleiben 1-2 und wechseln quasi vor Rennende wieder auf 2-1, also quasi die Rolle rückwärts. Das wäre ja möglich gewesen, hätte ja allen genügt. Also Verstappen hätte seinen Siegrekord gehabt und Perez wäre sicher Vize-Weltmeister geworden. Das war aber gar nicht so das Ziel. Das Ziel ist immer gewesen, Verstappen siegen zu lassen und Perez muss halt gucken, wo er bleibt. Und das ist ja auch in Ordnung so. Das hat ja Dr. Marco auch regelmäßig gesagt. Da Leclerc jetzt einzubremsen, da wäre das Risiko einfach viel zu groß gewesen, dass Leclerc ins DRS-Fenster kommt und dann der Vorteil für Perez eigentlich gar nicht wirklich da ist. Leclerc hat sich dadurch die Reifen sicherlich auch ein bisschen kaputter gefahren. Vielleicht hätte es dann diese eine Runde nicht gebraucht, aber das ist ja alles sehr viel Hypothese. Also ich glaube, dass Verstappen Kraft seines eigenen Egos, glaube ich, das getan hat, was er tun konnte. Und ansonsten ist das halt eine klare Sache. Da jetzt aber irgendwie, ich habe es in den Kommentaren auch unter dem Livestream von Sonntag gesehen, wie viele jetzt sauer auf Verstappen sind, dass er unsportlich gewesen wäre, Perez nicht zu helfen, also unsportlich innerhalb des Teams. Gleichzeitig sagt er zu Recht, es wäre auch unsportlich gewesen, Leclerc einzubremsen. Und will man das? Also ich kann da beide Seiten irgendwo verstehen, glaube aber, dass es Perez ja auch während der Saison oft in der eigenen Hand gehabt hätte, schneller zu sein. Und dann hätte man ja gar nicht mehr so wirklich darüber diskutieren müssen, ob man gegen Ferrari jetzt noch um die Vize-Weltmeisterschaft fährt in den Fahrerwertung oder nicht. Also ich glaube, das ist schon alles so gekommen, wie es hätte kommen sollen. Und ist ja auch schön für Charles Leclerc, dass er diesen kleinen Erfolg für sich feiern konnte nach einer doch schweren Saison.
Ja, guter Punkt auf jeden Fall. kann man ja auch vielleicht im Nachhinein ein bisschen von Glück reden, dass auch ein Platztausch in Brasilien vor einer Woche am Ende nichts geändert hätte in der Fahrerwertung. Also zumindest, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also Perez hat ja mit Platz 6 in Interlagos nur 2 Punkte mehr gehabt als jetzt. Er liegt aber nach dem Rennen in Abu Dhabi 3 Punkte hinter Charles Leclerc. Also von daher scheint es jetzt keinen Unterschied gemacht zu haben. Kevin, glaubst du, dass das Thema Brasilien und Monaco Crash Gate damit jetzt auch erstmal erledigt ist? Also ich finde, es wirkte doch relativ harmonisch zwischen Verstappen und Perez an diesem Wochenende.
Ich glaube, der große Vorteil für Red Bull ist, dass die Saison jetzt vorbei ist. Das heißt, es können keine nervigen Medienvertreter mehr nervige Fragen stellen. Es klingt jetzt alles ein bisschen ab. Man hat sich ja auch wirklich, wirklich, wirklich hervorgetan, nichts dazu zu sagen. Also wirklich alles versiegelt zu halten, sodass man sich auch nicht noch irgendwie ins Fettnäpfchen setzen konnte, jetzt in Abu Dhabi. Jetzt haben wir dann diese 2-3 Monate Pause und dann weiß ich nicht, wie sehr das noch Thema sein wird, wenn wir nächstes Jahr zu den Testfahrten zum Beispiel kommen oder zum ersten Rennen. Also für Red Bull war das Beste, was jetzt passieren konnte, dass das Saisonfinale hinter ihnen liegt, dass man jetzt in die Pause geht und dass eben keine Fragen mehr kommen können. So ein bisschen wie bei der Sommerpause bei Ferrari, glaube ich, war das, als man da auch irgendwie keine nervigen Rückfragen stellen konnte und man die eigene Unfähigkeit nicht weiter irgendwie hervorheben musste, sondern da konnte man auch ein bisschen Gras drüber wachsen lassen und dann hat schon keiner mehr so darüber geredet. Und so ist es bei Red Bull jetzt auch. Also ich glaube nicht mehr, dass Brasilien und oder Monaco, Christian kann mich da gerne eines anderen belehren, noch ein großes Thema sein werden in Zukunft.
Ja, aber irgendwann wird es Bücher drüber geben, glaube ich.
Das, ja, das ist was anderes. Aber es wird jetzt nicht mehr akut Thema sein für Red Bull.
Nee, das glaube ich auch tatsächlich. Weil jetzt ist erstmal Winter und weißt du, das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn es dann zum ersten Test geht. Ich glaube ja schon, dass da einige Journalisten, auch ich sicher, dabei wären, die sagen so, jetzt quatschen wir die nochmal an. Aber das ist halt auch ein bisschen schwierig, weil du weißt, die sagen dir ja sowieso nichts. Aber du hast natürlich, wenn das gleich die erste Frage ist, nachdem du die 3 Monate nicht gesehen hast, hast gleich mal die Arschkarte gezogen. Ja? Also das sorgt nicht für gute Stimmung für den Rest des Jahres. Deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass das Thema jetzt in einer unmittelbaren tagesaktuellen Berichterstattung eher kein Thema mehr sein wird. Es sei denn, Jos Verstappen kommt irgendwann auf die Idee, dass es in Holland jemanden steckt, einen seiner Bekannten. Das ist natürlich, kann man, glaube ich, nie ganz ausschließen. Ansonsten gibt es bestimmt irgendwann mal Bücher. Vielleicht ja meins, ich weiß es nicht. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu früh.
Ja gut, das muss ja nicht das letzte Buch bleiben. Also,
ja, das stimmt.
Ja, wahrscheinlich bleiben Zeitner dann doch erstmal die Erfolge mehr im Kopf hängen, zumindest noch in der nahen Zukunft. Und das war ja wirklich eine überragende Saison von Red Bull Racing. Das kann man ja schon so festhalten. Und ja, dann blieb für Ferrari eben nur Platz 2, nicht nur in der Fahrer-WM, sondern auch in der Konstrukteurs-WM. Christian, wir machen natürlich auch nochmal eine ausführliche Saisonanalyse, aber in Kurzform ist das jetzt ein versöhnliches Ende für die Scuderia und auch für Charles Leclerc, wenn man so das ganze Jahr betrachtet.
Ja, ich habe da ja ohnehin immer ein bisschen eine differenzierte Ansicht vertreten, dass, klar, da ist sehr, sehr viel schiefgegangen mit diesen ganzen Pannen. Ich bin ja ganz schlecht, mir solche Dinge zu merken. Ich muss da immer nachschlagen. Deswegen ist gut, dass ich im geschriebenen Wort arbeite und nicht TV. Das überschattet natürlich diese Saison so ein bisschen. Auch Leclerc hat Fehler gemacht. Ich erinnere mich da immer zum Beispiel an Imola oder an Frankreich. Ja? Also da ist sehr viel passiert, wo sie ihr Potenzial nicht ausgenutzt haben. Aber das Potenzial, das da war zum Ausnutzen, und das ist die gute Nachricht, das war eigentlich auf sehr, sehr hohem Niveau. Das war nahezu auf Red Bull-Niveau. Ich habe jetzt gerade, wir zeichnen ja, ich hoffe, das darf ich verraten, Montagabend schon auf.
Natürlich.
Und ich habe gerade bei uns noch die Fahrernoten für unsere Portale motorsporttotal.com und Formel1.de verarztet und habe da nochmal so reingeschaut. Am Jahresanfang war doch da der Verstappen gar nicht weit vorne auf Kurs, weil der ist wieder Fahrer des Jahres geworden. Und da, bei den ersten 3 Rennen war es halt so, dass Charles Leclerc alle 3 Rennen die besten Fahrernoten bekommen hatte. Da war Ferrari richtig on a roll. Und Helmut Marko hat am Wochenende jetzt verraten, dass Max Verstappen hinter den Kulissen mal gesagt hat, nach den ersten 3 Rennen, ich glaube, er hat 40 Punkte oder was Rückstand gehabt in der echten WM, nicht bei unseren Fahrernoten jetzt, so wichtig sind ihm die, glaube ich, nicht. Da hat er gesagt, ich brauche 35 Rennen, um das aufzuholen. Also die haben auch selbst schon diese Zweifel gehabt. Kevin, du und ich, wir haben, ich weiß noch, einen Stream gemacht nach Melbourne, wo ich das Stump gebaut habe, den Schuh ziehe ich mir an, das weißt nicht du, ja. Irgendwie mit Vorentscheidungen in der WM oder so ähnlich.
Ja.
Also dass Red Bull das dann so schnell drehen könnte, damit hat ja kaum jemand gerechnet. Aber nochmal, die gute Nachricht dabei ist, nachdem Ferrari jetzt völlig abgemeldet war, die letzten 2 Jahre davor, waren sie richtig konkurrenzfähig dieses Jahr. Das wird in der Nachbetrachtung dieser Saison finde ich häufig vergessen, dass Ferrari das mit großem Abstand meist verbesserte Team der Formel 1 ist. Und deswegen betone ich das jetzt hier nochmal. Was, glaube ich, auch wichtig ist, dass das in diese Geschichte der Formel 1 Saison 2022 mitgenommen wird.
Ja, und trotzdem muss man ja sagen, verdichten sich die Gerüchte immer mehr, dass Mattia Binotto als Teamchef zur kommenden Saison ersetzt werden könnte. Wir hatten es ja in der letzten Ausgabe schon mal ganz kurz angesprochen. Jetzt gibt es aber inzwischen schon noch einige mehr Aussagen dazu. Christian, wie wahrscheinlich hältst du es jetzt aktuell, dass es das letzte Rennen am Kommandostand war für Mattia Binotto erstmal?
Also am Kommandostand, das halte ich für durchaus möglich, weil am Kommandostand sitzt ja in der Regel derjenige, der sozusagen die Race Operations, das Rennteam vor Ort verantwortet. Dass man Binotto das entzieht, kann ich mir inzwischen sehr gut vorstellen, denn kein Geheimnis mehr ist, letzte Woche haben wir auch schon über das Thema gesprochen, da wusste ich noch gar nichts von diesen Gerüchten. Inzwischen wissen wir, dass John Elkann, das ist der Vorsitzende von Ferrari, also der Chef von Binotto sozusagen, dass der mit Andreas Seidel gesprochen hat. Wir wissen durch Recherchen meiner Kollegen aus Italien, dass er mit Fred Vasseur gesprochen hat. Da gibt es angeblich sogar schon ein Handshake. Wir wissen, dass er mit Christian Horner gesprochen hat. Horner und Seidel haben das abgesagt, nur damit da jetzt kein Missverständnis aufkommt. Vasseur anscheinend nicht. Aber das muss nicht zwangsläufig heißen, dass Binotto auch als Teamchef entfernt wird, wenn Vasseur jetzt tatsächlich kommen sollte. Oder auch wer anderer, muss gar nicht Fred Vasseur sein, sondern vielleicht findet man auch nur irgendwie geteilte Aufgaben. Ja, ich kann mir schwer vorstellen, wenn jetzt ein Christian Horner dahin gekommen wäre zum Beispiel oder ein Andreas Seidel, dass neben so einer starken Persönlichkeit für Binotto noch Platz wäre. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass zum Beispiel man irgendwie das teilt und sagt, okay, Mattia, du wirst jetzt hier Oberboss über die Gestione Sportiva in Maranello. Die Performance-Themen, wie gesagt, sind ja unter seiner Verantwortung genauso gelaufen, wie die Zielsetzung war. Ferrari hat den Anschluss an die Spitze gefunden. Das war ja alles gut. Das, was nicht gut gelaufen ist, sind die Race Operations. Und die könnte man meines Erachtens nach jemand anderem übertragen, der da neu reinkommt. Binotto bleibt zu Hause, hält sich von den Rennen fern. Das heißt, die kritische italienische Presse nimmt ihn auch nicht mehr wahr als eingebunden ins Team. Auch das Problem wäre gelöst. Also ich hielte das für eine wahnsinnig charmante Lösung. Auf dem Papier kann dann von mir aus auch Vasseur immer noch an Binotto berichten oder beide berichten an Elkann, wie auch immer. Da gibt es sicher charmante Lösungen. Aber ich bin mir, anders als viele meiner Kollegen, noch nicht so sicher, dass man Mattia Binotto wirklich komplett wegschickt. Ich halte schon für sehr, sehr möglich und inzwischen auch wahrscheinlich, dass da jemand Neues kommt. Aber ich weiß noch nicht, ob es wirklich auch das Ende von Binotto sein muss, zwangsläufig.
Kevin, jetzt ist es ja so, dass Mattia Binotto an sich ja super auf der Ingenieursseite ist, auch aufgrund seiner Vergangenheit. Aber ihm wird ja immer so ein bisschen nachgesagt, dass er das Management des Teams vielleicht nicht so 1000-prozentig gut hinbekommt und da eben dann auch immer wieder Fehler passieren. Was macht für dich so einen richtig guten Teamchef aus? Was muss der auf dem Kasten haben und was fehlt da Mattia Binotto vielleicht auch in gewisser Weise?
Das ist eine super gute Frage, über die ich mir schon oft Gedanken gemacht habe, weil man ja immer so versucht, diesen Prototyp-Teamchef vor seinen Augen zu finden und ob es den überhaupt gibt. Wenn ich Mattia Binotto, und ich glaube, mein Wunschbeispiel da ist Andreas Seidel. Er ist einfach eine sehr gute Mischung aus Kompetenz, die ich Binotto im technischen Bereich absolut nicht abstreiten würde, aber im zwischenmenschlichen Bereich vielleicht dann schon. Ich glaube, dass Mattia Binotto da Defizite hat, die Andreas Seidel zum Beispiel nicht hat. Ich glaube, dass Andreas Seidel einen sehr guten Zwischenweg fährt aus technischer Kompetenz und zwischenmenschlicher Kompetenz, nicht immer den Fahrer in den Arm zu nehmen, wie manche Reporter das gerne möchten, sondern, glaube ich, auch zum richtigen Zeitpunkt auch mal die Sporen zu geben, aber alles intern. Und das ist, glaube ich, was ihn da ausmacht und was ihn zu etwas Besonderem macht. Plus er hat ja diese Erfolge vorzuweisen auch schon. Ich glaube, das ist halt auch was. Da ist, glaube ich, der Teamchef eines Formel-1-Teams gar nicht mal so sehr unterschiedlich zu einem Fußballtrainer. Wenn ein neuer Teamchef kommt, dann muss der ja auch schon so ein bisschen vielleicht was vorzuweisen haben. Dann folgt man dem schon mal eher. Dann kann man sich dahinter verstecken, dass da jetzt einer kommt, der noch gar nichts vorzuweisen hat. Eine Ausnahme da ist wahrscheinlich Christian Horner gewesen damals bei Red Bull, der ja quasi noch nichts vorzuweisen hatte in dem Bereich und sich den Erfolg erst erarbeitet hat. Auch Toto Wolff zum Beispiel hatte ja schon an vielen anderen Projekten Erfolg. Noch nicht so sehr als Formel 1 Teamchef, aber ich glaube, wenn da jemand kommt, der schon so ein gewisses Standing generell in seiner Sphäre hat, dann wirkt das schon ganz anders. Und Mattia Binotto ist, glaube ich, ein schlechter Kommunikator. Ich glaube, das ist etwas, was ihm abgeht, was auch schon öfter jetzt leider zum Vorschein gekommen ist, ob das mit Vettel war, ob das jetzt auch mit Leclerc und Sainz ist teilweise auch, ja. Und ich glaube, dass ein guter Teamchef das beides vereinen kann. Die Frage ist natürlich auch mal, was ist die Philosophie des Rennstalls? Ob ein Andreas Seidel zum Beispiel, der ja durchaus wohl in der Verlosung war, zu Ferrari zu kommen, überhaupt in diesen Rennstall so passen würde mit seiner Art und Weise auf Dauer. Das bleibt ja erstmal irgendwie zu beweisen. Das wird auch nicht passieren. Also auch als Andreas Seidel würde ich nicht zu Ferrari gehen, sondern schön bei McLaren bleiben und das weiter aufbauen. Und wenn man dann so die nächsten Alternativen sieht, ob ein Fred Vasseur jetzt derjenige wäre, dem ich das so zutrauen würde, da diese Kompetenzen, wie ich sie mir vorstelle bei einem Teamchef, die ja auch sehr viel komplex, also Fahrer sind ja auch sehr viel komplexer mental, als es früher der Fall war. Früher waren sie, glaube ich, auch von der ganzen gesellschaftlichen Herangehensweise ans Leben andere Seiten gewohnt, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen pflegeleichter, während jetzt eben die Sensibilität für viele Themen, auch mentale Gesundheit, ganz, ganz wichtig sind. Und das alles so zu vereinen bei so sensiblen Fahrern, wie sie Sainz und Leclerc auch sind, die sowohl die Unterstützung brauchen, als, glaube ich, aber auch manchmal so ein bisschen Tritt in den Hintern, aber alles mit Maß, das sehe ich bei Mattia Binotto halt so in dem Sinne nicht. Und da bin ich aber auch voller Zweifel, ob das Frédéric Vasseur so leisten kann, wie das da, glaube ich, sein müsste. Plus, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es sehr attraktiv gewesen wäre, einen deutschen Teamchef zu haben, einfach um vielleicht nochmal so eine andere Herangehensweise bei Ferrari zu etablieren. So wie es mit John Todt damals war, mit Ross Brawn. Einfach weg von der, vielleicht vom Italienischen, was nicht immer so erfolgsversprechend war, erneut in den letzten Jahren. Andererseits, und da muss man ja wirklich Christian recht geben, den Schritt nach vorne haben sie ja gemacht. Und das ist halt auch ein Indiz dafür, dass Mattia Binotto gute Arbeit macht. Ich glaube, dass es gut wäre, jemanden auf dem Kommandostand zu haben, der nicht Mattia Binotto ist und Mattia Binotto trotzdem nicht vom Hof zu jagen. Denn der ideale Teamchef, der wird er zwar nie werden, glaube ich, aber er bringt die Facetten mit und kann man vielleicht mit einem weiteren Mann an seiner Seite die anderen Facetten ja mit ins Team holen und dann eine perfekte Synergie bauen. Das wäre, glaube ich, sowas, was Ferrari machen sollte.
Also ich hätte ja die Idee für einen deutschen Teamchef mit Ferrari-Vergangenheit, der jetzt Zeit hat und vielleicht auch die menschlichen Skills
in Sebastian Vettel.
Aber ich glaube es auch nicht.
Der fängt ja bei Dr. Marco an.
Ja, ja genau, als Driver-Coach. Da sehe ich ihn aber auch eher als in der Teamchef-Rolle, würde ich sagen.
Ja,
über Sebastian
Ich habe auch noch eine Theorie, warum Binotto bei Ferrari, was jetzt rein die organisatorische Ebene betrifft, vielleicht nicht so gut funktioniert. Wenn ihr euch mal vorstellt, ich meine, ihr seid jetzt beide nicht so in klassischen Hierarchien, aber ich bin in einer, ja. Wir haben ein Team von Redakteuren, 20 Leute oder so bei uns in der Redaktion. Und einer von diesen Redakteuren heißt Mattia Binotto. Der ist wie alle anderen in diesem Team tätig. Er ist ja ein ganz einfacher Dateningenieur, keine Ahnung, Nummer 7-8 an Eddie Irvines Rennauto gewesen. Das ist sein Ursprung, da kommt er her, Motoreningenieur, um genau zu sein. Also auch nicht ein Chassis-Ingenieur, das war ja das erste Naserümpfen, das es gegeben hat, dass plötzlich ein Motoreningenieur, technischer Direktor Chassis bei Ferrari wird und dann der technische Direktor Chassis, der eigentlich ein einfacher Motoreningenieur war, auch noch zum Teamchef wird. Jetzt stelle man sich vor, es wird für ein Unternehmen ein neuer Chef gesucht. Und dann kommt einer, den alle als ihren Kollegen kennen, plötzlich und wird da der Oberboss in der Bude. Ich glaube, dass das fast zwangsläufig zu hierarchischen Problemen führt und was die Autorität und Akzeptanz betrifft. Ich glaube, Mattia Binotto scheint mir auch ein ganz netter Kerl zu sein. Ich kenne ihn nicht wahnsinnig gut da. Ich glaube, dass es dir da auch schwerfällt manchmal, dass du zu jemandem, mit dem du jahrelang auf gleicher Hierarchieebene zusammengearbeitet hast, mal ein ernstes Wörtchen sprichst und sagst, ey Junge, so nicht. Weil dann kriegst du halt vielleicht zurück, ey Mattia, weißt du noch damals, als wir saufen gegangen sind gemeinsam und dieser alte Tod uns immer genervt hat. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Problem ist, was viele in der Außenbetrachtung überschätzen. Vielleicht liege ich völlig falsch, aber ich glaube, dass das ein Kilo von den vielen ist, die er in seinem Rucksack mitschleppt.
Ich kann es mir durchaus, also es klang auf jeden Fall logisch, auch wenn ich es in der Tat nicht so gut nachvollziehen kann wie du wahrscheinlich. Aber ja, klingt auf jeden Fall nach einem Argument und wir werden das natürlich auch weiter beobachten, haben auch noch ein paar Folgen in diesem Jahr, vielleicht tut sich da ja noch was in den nächsten Wochen und sonst ja, kriegt ihr es dann spätestens nächstes Jahr mit oder auf formel1.de und den anderen Portalen natürlich auch. Und wir wollen jetzt mal eine kurze Pause machen zum ersten Mal und dann auch noch mal einen kurzen Überblick geben über die restlichen Entscheidungen, die im Feld noch gefallen sind. Bis gleich hier bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit der Analyse zum großen Preis von Abu Dhabi. Und das war ein Rennen, das ja für Mercedes nicht so glatt lief, wie es zuletzt noch der Fall war in Brasilien und auch Mexiko. Wir haben ja eben schon festgestellt, dass sie quasi den Kampf um Platz 2 in der WM gegen Ferrari verloren haben. Und ja, Freitag hat es eigentlich schon angefangen mit dem Problem. Da hatte man ja mit den Reifen ein bisschen gekämpft im Long Run. Im Rennen lief es dann auch eher so halb gut. Lewis Hamilton musste kurz vor Schluss das Auto abstellen mit einem Hydraulikproblem. George Russell hatte eine 5-Sekunden-Strafe für Unsafe Release, wurde dann immerhin noch Fünfter am Ende, aber insgesamt war man dann auch wieder dritte Kraft in Abu Dhabi und auch in der WM eben am Ende. Christian, diese Probleme jetzt von Mercedes am Wochenende, würdest du die auch eher auf die Strecke zurückführen? Also ich würde jetzt zumindest aufgrund dieses Ergebnisses nicht gleich den möglichen Dreikampf im kommenden Jahr, den wir schon oft angesprochen haben, wieder in Frage stellen wollen.
Na, das sehe ich genauso. Ich glaube, Toto Wolff hat es am Wochenende auch so beschrieben, dass er gesagt hat, oder was George Russell, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, einer von den beiden, oder vielleicht waren es auch beide, haben jedenfalls gesagt, es war ein gutes Beispiel einfach wieder dafür, dass dieses berühmte Performance-Fenster, also die Parameter, sei es Temperatur oder Grip-Niveau, wie du das Setup hast, dass da das Fenster des Mercedes einfach schmal ist. Wenn der Mercedes das Fenster vom Setup her, von den Bedingungen her, wenn das passt, dann ist das ein richtig konkurrenzfähiges Auto. Eins, das den Grand Prix von Brasilien, das kann man, glaube ich, fast so sagen, nahezu dominiert hat, zumindest kontrolliert, kann man sagen. Das sind die guten Wochenenden. Dann gibt's auch die schlechten Wochenenden. Da passen diese Parameter vielleicht nicht so zusammen. Und dann gibt's noch die dritte Situation, nämlich Strecken, wo es wirklich sehr schnell zur Sache geht, wo du einfach deswegen, weil bei 370 km/h oder 360 km/h so viel aerodynamische Kraft auf die Flügel wirkt, die das Auto nach unten drücken, dass du deswegen mehr Bodenhöhe einstellen musst und dann mit Porpoising, dass alles schwierig wird. Also dieses Hoppeln haben wir eh 10.000-fach erklärt, habe ich schon so lange her.
Ich kann gar nicht glauben, dass es dieses Jahr war, das kommt mir irgendwie schon sehr lange her.
Genau, also da haben sie dann auch noch Probleme. Aber die Grundtendenz, Toto Wolff hat es mal beschrieben vor ein paar Tagen, wie so eine Zwiebel, die sie abgeschält haben dieses Jahr. Eine Schicht nach der anderen weggezogen und immer wieder drunter geschaut, ist der Fehler da. Und irgendwann haben sie ihn dann gefunden, in einer der untersten Schichten der Zwiebel, wenn wir bei dieser Analogie bleiben, und glauben, dass sie jetzt mit der Entwicklung auf dem richtigen Weg sind. Man sieht ganz klar, seit diesem Austin-Update, das sie da gebracht haben, geht's voran. Brasilien war der Höhepunkt, Abu Dhabi war jetzt wieder ein kleiner Rücksetzer. Aber ich bediene mich jetzt gleich bei noch einer Analogie, die Toto Wolff ganz oft verwendet. Wenn du dir starke Aktienkurse anguckst, zum Beispiel von Amazon oder so. Seit 20 Jahren wächst der Aktienkurs. Vielleicht die letzten paar Tage und Wochen jetzt nicht mehr so, aber davor gab es da kontinuierliches Wachstum. Aber auch diese Kurve ging ja nicht ohne Rücksetzer nach oben. Ja, auch da gab es Rücksetzer drin. Und ich würde sagen, dass Abu Dhabi einer von diesen Rücksetzern war.
Damit ist ja auch Lewis Hamiltons Serie gerissen, nach 15 Jahren in Folge mit mindestens einem Sieg. Ja, das ist jetzt die erste Saison ohne einen einzigen Erfolg für ihn. Das wäre ja ein weiterer alleiniger Rekord, den er hätte aufstellen können. Aber ja, hätte, Fahrradkette, sagt man ja so schön. Lewis Hamilton jetzt am Ende Sechster geworden in der Fahrer-WM, hinter George Russell, seinem Teamkollegen, und Carlos Sainz und vor Lando Norris, ja, über den können wir auch nochmal kurz reden, beziehungsweise generell über das Battle von McLaren und Alpine. Lando Norris hat sich immer in die schnellste Rennrunde am Sonntag gesichert und auch die Best-of-the-Rest-Position in der Fahrer-WM vor Esteban Ocon. In der Konstrukteurs-WM sieht es dann allerdings genau andersrum aus, sozusagen. Alpine konnte da, ich glaube, 14 Punkte waren es am Ende, 14 Punkte Vorsprung über die Ziellinie retten für Platz 4. Kevin, ich glaube, dieses Ergebnis jetzt in der Konstrukteurs-WM spiegelt das Kräfteverhältnis der beiden Teams in diesem Jahr aber auch ganz gut wider, oder?
Ja, finde ich auch, weil es war ein sehr interessantes Jahr zwischen diesen beiden Teams, weil die Entwicklung bei Alpine so positiv eigentlich war. Und wenn man jetzt mal die ganzen technischen Ausfälle von Fernando Alonso mit einbezieht und die Nichtpunkteergebnisse, dann wären sie sogar recht klar Best of the Rest geworden, obwohl McLaren zu Beginn der Saison echt einen guten Einstieg hatte. Also gerade dieses 22-Punkte-Ergebnis in Imola war es, glaube ich, insgesamt. Das war ja mit dem 22-Punkte-Ergebnis in Singapur das beste Teamergebnis von beiden Teams in dieser Saison. Also da konnte Alpine, da ist das beste Teamergebnis 18 Punkte gewesen in Japan. Also nichtsdestotrotz glaube ich, dass McLaren zulegen muss. Ich glaube, dass McLaren echt zulegen muss, weil Alpine nächstes Jahr ein hochinteressantes Fahrerduo hat. Nicht, dass McLaren das nicht auch hätte, aber Ocon und Gasly, das sind zwei gemachte Fahrer. Lando Norris ist ein gemachter Fahrer. Oscar Piastri, das wissen wir nicht, ob der gemacht ist, gemacht wird, wie auch immer das sein wird. Und da wird man natürlich besonders drauf gucken. Und Alpine hat da eine Riesenchance nächstes Jahr, direkt mal zu Beginn der Saison den Stempel draufzudrücken auf dieses kleine Duell und den nächsten Schritt nach vorne zu machen mit der guten Basis, die auch Fernando Alonso mitgelegt hat. Also all das, was nächstes Jahr bei Alpine passiert, wenn es positiv ist, dann hat es auch mit Fernando Alonso zu tun. Wenn es negativ ist, dann wird Fernando Alonso sagen, damit habe ich nichts zu tun. Ja, das ist, das wird dann so der Fall sein. Und bei McLaren ist halt nächstes Jahr mit Oscar Piastri ein Rookie dabei. Man baut ja immer noch an dem neuen Windkanal. Man ist immer noch dabei, die ganze Infrastruktur ein bisschen zu updaten bei McLaren in Woking. Und das wird ja noch Zeit brauchen. Also vielleicht wird man auch erst 2024 das wahre Potenzial von McLaren in der Art und Weise sehen, wie sie da jetzt seit Jahren das Ganze aufbauen. Also da hat Alpine natürlich auch diesen gewissen Vorsprung der Beständigkeit, des Standorts Enstone. Aber auch Viry Châtillon, also ich meine, auch am Motor hat man viel Positives verändert in dieser Saison. Und deswegen können wir uns da, glaube ich, auch nächstes Jahr auf ein enges Duell freuen. Würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn da noch ein drittes Team mit ranstößt. Aber so rein von dieser Saison betrachtet, ist es für Alpine ein tolles Ergebnis. Es hätte mehr sein können. Und für Lando Norris selber war es, glaube ich, eine richtig gute Saison. Auch wenn man sagen muss, er ist dann immer noch 118 Punkte weg von Lewis Hamilton auf Platz 6. Also das ist schon noch ein Brett, was da zu bohren ist für McLaren und für so einen Fahrer wie Lando Norris. Das Potenzial ist da und ich glaube, 2023 wird auch für die beiden Teams was richtig Gutes werden, hoffentlich.
Das ist eben auch Fernando Alonso schon angesprochen, für den es ja auch das letzte Rennen im Alpine war. Und ich hatte ehrlicherweise so ein bisschen den Eindruck, er hat seit Wochen fast nur noch auf diesen Moment hingearbeitet. Den Sonntagabend von Abu Dhabi, als er da endlich in die Aston Martin Garage marschieren konnte. Und einen der Gründe, Christian, den hat man auch in diesem Rennen wieder gesehen. Denn Fernando Alonso musste ja auch das Rennen frühzeitig beenden. Ich glaube, das war das Wasserleck, was schuld war. Ich habe mal gezählt. 6-mal konnte er in diesem Jahr das Rennen nicht beenden, aus verschiedenen Gründen. Also irgendwie hat es auch gepasst, dass es jetzt auch so
Minimum 10. Minimum 10. 10 ja. 80 Points. Ja.
100 Points. Also ja. Deshalb die Frage an dich. War Fernando Alonso trotz dieses Ausfalls vielleicht mit der glücklichste Mensch im Fahrerlager am Sonntagabend?
Ja, ich glaube, das hat den nicht mehr wahnsinnig gejuckt, wie dieses Rennen ausgeht, um ehrlich zu sein. Er hat es ja auch, ich glaube, das war sogar schon in Brasilien, wo er gesagt hat, ich bin froh, wenn das hier vorbei ist. Und wie du richtig gesagt hast, Sophie, man konnte am Sonntagabend richtig spüren, wie er seinen Krempel gepackt hat und darüber übersiedelt ist schon, wie froh er ist, dass dieses Kapitel vorbei ist. Es war auch sehr, ich habe das zwar im Livestream schon mal gesagt, aber ich finde es sehr wichtig, es waren die anerkennenden Abschiedsworte von Otmar Szafner und Loro Rossi in der offiziellen Alpin-Presseaussendung zwar da und vorhanden, aber die waren doch sehr nüchtern und jetzt nicht dick aufgetragen, gemessen an dem, wie viele Erfolge Fernando Alonso für das Team aus Enstone schon hatte. Er war da ja 2005 und 2006 auch Weltmeister, hat da seinen einzigen beiden Titel geholt. Also dafür war das relativ nüchtern alles und man hat schon gemerkt, es ist jetzt nicht so, dass da eine große Liebesbeziehung zerbrochen ist am Sonntagabend. Alonso war froh, dass er da jetzt weggekommen gekommen ist, ihm war völlig egal, auf welchem Ergebnis oder welches Ergebnis er da einfährt. Der hat darauf Wert gelegt, Sebastian Vettel nicht irgendwie in die Quere zu kommen. Das hat er auch erzählt. Ganz anders als Esteban Ocon, der mit Vettel ganz hart gefightet hat, was ich auch tun würde in seiner Position. Also ich glaube, der ist einfach froh dran, jetzt Andreas Schlager einpacken, Haken dran machen, schönen neuen DBX-SUV-Dienstwagen nehmen. mal schauen, ob Lawrence Stroll wirklich so politisch stark ist, wie alle sagen. Und dann hoffen, dass der nächstjährige Aston Martin konkurrenzfähig ist. Das ist alles, was für Fernando Alonso, glaube ich, wichtig ist gerade.
Klingt auch nach einem ganz guten Plan für die Zukunft. Also so die ganz großen Gefühlsausbrüche hatte ich da jetzt ehrlicherweise auch nicht erwartet. Kevin, bei McLaren und Daniel Ricciardo, fand ich, war das schon ein bisschen mehr zu spüren, wenn wir bei den beiden Teams nochmal bleiben. Ich habe auch vorhin noch auf Social Media gesehen, McLaren hat ihnen da ja auch unter anderem noch das Siegerfoto von Monza nach Rennenende aufs Display am Lenkrad gespielt mit den Worten Thank you, Daniel. Und Daniel Ricciardo hat auch am Ende am Funk doch nochmal ein paar Tränen vergossen. Das hat mich schon ein bisschen bewegt, muss ich auch zugeben. Die Zukunft, die ist da jetzt wohl schon so gut wie geklärt. Dr. Marco hat ja bei Sky eigentlich quasi schon bestätigt gehabt, dass Daniel Ricciardo dritter Fahrer wird bei Red Bull 2023. Unterschrieben ist wohl aber noch nichts, sollte man vielleicht auch dazu sagen. Vielleicht ist es das inzwischen, wenn ihr es hört, dann werdet ihr es sicherlich mitbekommen haben. Aber jedenfalls ist es ja sehr wahrscheinlich, dass es so kommt, nachdem Daniel Ricciardo ja das Team vor einigen Jahren noch aus eigenen Stücken verlassen hat. Kevin, ist das jetzt so eine Art Full-Circle-Moment, sage ich mal, oder irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch eine Niederlage für ihn, jetzt als dritter Fahrer in ausgerechnet das Team zurückzukehren, dem er ja eigentlich bewusst den Rücken zugedreht hat vor ein paar Jahren?
Vielleicht zwei Sachen dazu. Erstmal, das schließt ja an mein Referat zur sozialen Kompetenz an, was da bei McLaren passiert ist. Ja, also das ist genau das. Da sind, haben zwei miteinander gearbeitet, die sehr viel voneinander gehalten haben, die sehr eng miteinander gearbeitet haben, die durch schwere Zeiten gegangen sind, und da wurde eben nicht dann der Rücken gekehrt von Seiten der Teamführung, sondern da wurde Ricciardo mitgenommen, da wurde versucht, alles hinzubekommen. Wenn das Ergebnis besser gewesen wäre, dann bin ich mir fast sicher, dann hätten sie auch noch ein Jahr weiter mit Ricciardo gemacht. Aber aufgrund der Kosten und aufgrund dessen, dass einfach die Entwicklung von Ricciardo sportlich nicht mehr in die richtige Richtung ging, hat man sich dann entschieden, das Ganze zu beenden. Aber diese ganze Emotionalität, die da rausgekommen ist, in allen Social Media Postings, in allen Interviews, auch entweder von Ricciardo in Richtung McLaren oder von McLaren in Richtung Ricciardo, ich fand, das war ganz, ganz toll und spricht einfach für diese unglaublich tolle Teamchemie, die da herrscht. Und ich glaube, dass man mit ein paar Jahren Abstand zumindest zwischenmenschlich auf ein gutes Engagement zurückblicken kann von Daniel Ricciardo bei McLaren. Was Red Bull angeht, meiner Meinung nach hat Daniel Ricciardo keinen Racing-Hunger mehr. Das klingt jetzt richtig hart, aber ich glaube, der Mann hat so viele Nebenverdienste mittlerweile mit Wein, mit Kleidung, mit verschiedenen anderen Beteiligungen, mit Sicherheit. Der braucht primär das Racing nicht mehr. Es wären ja Möglichkeiten da gewesen, auch im Grid mit Sicherheit zu fahren. Also wäre wirklich die letzte Werbe da gewesen, sich in ein Cockpit zu setzen, was zum Beispiel 4 Buchstaben hat, wie Haas, oder ich weiß nicht, 7 Buchstaben wie Williams, wahrscheinlich habe ich mich da verzählt, aber ist mir auch egal. Dann hätte man das schon hinbekommen. Der Mann wollte das aber nicht. Klar, er möchte in ein Team rein, was weiter vorne fährt, weil er Siege gewohnt ist aus der Zeit von Red Bull und auch bessere Verträge gewohnt ist aus der Zeit von Renault. Das ist bei McLaren jetzt schon weniger geworden und wird auch in den zukünftigen Verträgen weniger. Und auch als Marketing- und PR-Beauftragter von Red Bull Racing wird das jetzt kein Vertrag sein, der an die Renault-Zeit rankommt. Ich glaube einfach, dass Daniel Ricciardo, der das Maskottchen, was er manchmal halt ist, jetzt mittlerweile auch vollends intern fast schon geworden ist. Er möchte halt Spaß haben, er möchte gute Laune verbreiten. Das ist ja auch gut so. Das ist auch wirklich gut so. Und deswegen ist eigentlich dieser Deal mit Red Bull eine Win-Win-Situation. Er ist Test- und Entwicklungsfahrer, er ist Marketingfahrer, hat einen wesentlich leichteren Schedule, mit dem er arbeiten kann. Er kann trotzdem noch unterwegs sein. Er wird dann mal vielleicht zum Einsatz kommen, wenn Verstappen oder ein Perez ausfällt, oder vielleicht sogar bei AlphaTauri, wenn da De Vries oder Tsunoda mal ausfallen sollten. Er kriegt immer noch ein gutes Gehalt und er kann immer noch seine Nebenprojekte machen und ist trotzdem irgendwo noch im Formel-1-Zirkus drin, kann mal das Gesicht und sein Lächeln reinhalten, und das ist auch gut so. Aber ich würde ihm tatsächlich echt nicht mehr die großen Chancen ausrechne, nochmal ein Stammcockpit zu bekommen. Weil da gibt es dann doch zu viele, die auch von hinten nachdrücken, die vielleicht mit ein bisschen mehr Stringenz in einen Stammcockpit drängen würden, als es Daniel Ricciardo tun würde. Ich kann ihm Unrecht tun, würde mich dann freuen, wenn er nochmal wiederkommt und vielleicht nochmal an die guten Red Bull-Zeiten anknüpfen kann oder an die guten Renault-Zeiten anknüpfen kann. Ich bin aber sehr, sehr skeptisch und glaube nicht, dass Daniel Ricciardo nochmal das große letzte Interesse hat, aktiv so in der Formel 1 zu fahren, wie er mal in der Formel 1 gefahren ist.
Und wenn das alles nichts mehr werden sollte mit Formel 1 Cockpit, dann kann er ja zumindest noch Fotograf werden. Also,
ja, genau.
Wer seinen Foto-Instagram-Account noch nicht kennt, ich glaube, Daniel3.jpg ist der
genau,
Name. Könnt ihr gerne folgen, ist eigentlich ganz witzig manchmal. Und wenn wir schon dabei sind, Werbung für Social Media Accounts zu machen, auch uns könnt ihr natürlich gerne auf den sozialen Medien folgen. Allen voran auf Twitter, da ist Christian zu finden unter @nimmervollf1, Kevin unter @kevin_scheuren und ich unter @sophieaffelt. Christian gibt es natürlich auch noch auf Facebook unter Formel 1 in Zeit mit Christian Nimmervoll und auch auf Instagram. Das könnten wir eigentlich auch noch der Vollständigkeit dazu sagen.
Weiß ich aber nicht mal selbst das Handle.
Ja. ja gut, also so ganz
Christian.nimmervoll.
Echt? Ja, genau. Das ist geil.
Ja, also
nee, Christian Unterstrich.
Ah, Unterstrich,
auch
ja.
Noch falsch. Ja, gut. Also man wird dich finden, aber ja, vielleicht ist ja in der Winterpause jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit, den Account zu bedienen. Ja, ich glaube, so ganz aktiv wird es nicht mehr wie Pierre Gasly wahrscheinlich. Der postet ja echt nach jedem Rennwochenende so ein Fotodump, heißt das ja heutzutage. Da kommt von Abu Dhabi bestimmt auch noch was. Da werden dann sicherlich auch einige Teambilder noch dabei sein, weil auch da war ja der große Abschied von seiner Mannschaft. Kevin hat ja das vorhin schon angesprochen, das zukünftige Fahrerduo aus Ocon und Gasly. Aber das waren ja auch Entscheidungen, die noch gefallen sind in der Teamwertung. Können wir natürlich auch noch mal kurz nachreichen. Alpha Tauri ist ja abgerutscht auf Platz 9 in der Konstrukteurs-WM, sind 2 Punkte hinter Haas gelandet am Ende. Auch alle Punkte, also alle Fahrer punktlos geblieben am Sonntag. Und noch enger zu ging es im Kampf um Platz 6. Da musste am Ende die beste Platzierung entscheiden, weil sowohl Alfa Romeo als auch Aston Martin 55 Punkte auf dem Konto haben jetzt am Ende. Und ich meine, Valtteri Bottas hatte den 5. Platz geholt in Imola und das war dann ausschlaggebend am Ende für die Konstrukteurs-WM, weil da eben die beste Platzierung dann zählt bei Punktgleichheit. Also ja, das ist so eine kleine Niederlage für Aston Martin an diesem Wochenende, obwohl es da beide Autos in die Punkte geschafft haben mit Lance Stroll auf Platz 8 und Sebastian Vettel auf Platz 10. Und für Vettel war es dann eben so ein kleines Abschiedspünktchen, kann man es nennen, was er sich dann noch erkämpft hat. Und über das große Auf Wiedersehen von ihm wollen wir natürlich auch jetzt endlich sprechen, nach einer weiteren kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit Christian Nimmervoll vom Motorsport Network Germany, mit Kevin Scheuren und mit mir Sophie Affelt. Und wir sprechen weiterhin über ein sehr emotionales Abu Dhabi-Wochenende, vor allem aus deutscher Sicht. Und der Hauptgrund dafür war natürlich, wie auch vor der Pause und schon öfter angedeutet, der Rücktritt von Sebastian Vettel, der jetzt ja schon seit Ende Juli feststand, aber am vergangenen Sonntag erst final in Kraft getreten ist. Kevin, es wurde ja am Wochenende wirklich auch völlig zu Recht sehr viel über das Karriereende von Sebastian Vettel gesprochen. Aber realisierst du das schon so richtig, dass es jetzt das war mit ihm und der Formel 1? Oder kommt das erst richtig an nächstes Jahr, wenn er nicht mehr in der Startaufstellung steht beim ersten Rennen?
Erstens das. Also ich glaube, wenn er dann wirklich nicht mehr da ist, dann merkt man das schon. Und zweitens glaube ich nicht, dass es das war. Ich bin ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass der nochmal auftauchen wird in irgendeinem Team. Und Michael
als
Schumacher,
Fahrer auch im Team?
Ich sag mal so, sollte man bei Audi, und ich meine, das ist ja nun mal der prädestinierte Rennstall dafür eigentlich, sich wünschen, dass man Sebastian Vettel irgendwo mit ins Team holt. Vielleicht ja 2025 bereits als jemand, der mithilft im Hintergrund, der ein bisschen berät. Und man dann sagt, ja, warum eigentlich nicht 2026 ein Jahr mit Sebastian Vettel machen, vielleicht 2 Jahre. Klingt jetzt erstmal lange hin, ist es auch. Und Sebastian Vettel muss ja erstmal sich auch so lange dann auch fit halten und fit fühlen, auch das nochmal zu machen. Aber ich kann es mir schon vorstellen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass sowohl Norbert als auch er dieses Türchen ja sehr weit aufgelassen haben, dass es nochmal sein könnte, dass er zurückkommt. Und das war auch so ein schöner Abschied, weil es wirkte auch grundsätzlich wie ein bis bald. Und er sagt ja auch in seinem Insta-Live nach dem Rennen, und das haben natürlich auch viele auf die Goldwaage gelegt, zu Recht auch, goodbye for now. So, und das heißt eben nichts anderes als, wir sehen uns wieder. In welcher Rolle das sein wird, das wissen wir noch nicht. Ich kann ihn mir sehr gut auch in der Management-Rolle bei Red Bull vorstellen. Ich glaube, es muss eine Rolle sein, wo er auch noch mehr bewegen kann. Und da ist halt die Frage, ob er jetzt als Manager bei Red Bull, also als Nachfolger von Dr. Marco zum Beispiel oder als Assistent von Dr. Marco, klar, man könnte mit der Wings for Life-Initiative vielleicht ein bisschen was machen, aber das wäre, glaube ich, nicht das, was so das hehre Ziel von ihm ist. Naja, und warum nicht Sebastian Vettel nochmal in einem Formel-1-Auto? Ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber der Abschied, und das war schon schön inszeniert von allen Seiten, es war ein toller Feel-Good-Moment, nachdem wir letztes Jahr in Abu Dhabi wirklich sehr viel Grütze erlebt haben, war das wirklich, wirklich schön. Und wenn es der komplette Abschied gewesen ist, perfekt. Wenn es aber nur ein Abschied auf Zeit ist, glaube ich, ist ihm auch keiner böse. Freuen sich dann, glaube ich, sehr, sehr viele, wenn er wiederkommen würde.
Charles Leclerc glaubt ja zumindest nicht daran, dass er wiederkommt. Hat er ja zumindest im Cooldown-Room gesagt, glaube ich, nach dem Rennen. Aber Christian, selbst wenn es jetzt nur ein Abschied auf Zeit gewesen sein sollte oder wenn es der Finale war, eigentlich egal. Wie hast du das so erlebt am Wochenende? Also hast du so einen Abschied auch schon mal erlebt? Ich frage das jetzt wirklich total unwissend, weil den größten Abschied, glaube ich, den ich bislang erlebt habe, war wahrscheinlich Kimi Räikkönen letztes Jahr. Und ich fand, da war Sebastian Vettel jetzt schon noch eine andere Hausnummer von der Aufmerksamkeit her, die er bekommen hat, auch verständlicherweise.
Ja, das war's schon. Also wenn ich so zurückdenke, natürlich Michael Schumacher 2006, das war schon auch ziemlich großes Aufsehen, aber es war anders, weil die Formel 1 damals halt noch ein bisschen anders getickt hat. Also dass zum Beispiel Sebastian Vettel im offiziellen Protokoll vorgesehen war, bis hin zu einem Podiumsinterview, das habe ich in der Form noch nie erlebt. Es sind halt auch so viele Rituale inzwischen da, sage ich mal, die gab es halt früher in der Form auch gar nicht. Das ist alles durchorganisiert. Das Foto zum Jahresende, ja, das haben die früher auch schon manchmal gemacht, aber das ist halt jetzt fast schon ein offizieller Festakt. Da klatscht er dann auch nochmal überall ab. Und so gibt es halt auch 10.000 Gelegenheiten, die es früher in der Form gar nicht gegeben hätte. Aber es zeigt schon, dass er einfach jemand ist, der bei den Menschen, die ihn kennengelernt haben, persönlich, bei denen, die ihn nicht persönlich kennengelernt haben, da gibt es ja auch durchaus viele Hater, lesen wir immer wieder auf unseren Portalen. Also da gibt es ganz viele, die von Sebastian Vettel keine hohe Meinung haben. Aber die, die ihn wirklich kennen, und das sind die, die mit ihm im Paddock um die Welt gereist sind, da genießt er allerhöchstes Ansehen. Und das kommt nicht von ungefähr, glaube ich, dass so ein großes Aufsehen um ihn gemacht wurde am Wochenende. Und er kommt halt auch aus ganz bescheidenem Verhältnis. Man sieht das bei Norbert Vettel immer. Das ist einfach immer noch sehr bodenständig. Und Sebastian selbst ist das auch. Und ich glaube, das sind sehr viele Geschichten zum Vorschein gekommen, auch die man so noch gar nicht kannte von ihm. Wen er alles angerufen hat in schwierigen Situationen, wo er überall plötzlich nochmal aufgetaucht ist, um zu fragen, wie geht's dir und so. Da haben wir sehr, sehr viele Geschichten gehört am Wochenende. Und ich glaube, das sagt sehr viel über den Menschen Sebastian Vettel aus. Der Rennfahrer übrigens, ich glaube es irgendwie nicht, dass er nochmal zurückkommt, weil ich bin zwar bei euch oder bei Kevin, dass ich mir vorstellen kann, dass es ihn selbst vielleicht nochmal juckt, aber ich glaube, dass ihn keiner mehr will, weil das Problem wird sein, die drei Top-Teams, Ferrari, Mercedes, wer auch immer die drei Top-Teams in Zukunft sind, das wissen wir heute gar nicht oder müssen ja auch nicht drei sein, die, glaube ich, werden ihn nicht brauchen und für alle anderen würde er nicht zurückkommen und deswegen glaube ich, dass das schon der Abschied war.
Ja, kann ich mir leider auch vorstellen, aus unserer Sicht. Kevin, wie hast du Sebastian Vettel selbst so wahrgenommen am Wochenende? Ich weiß nicht, ich hätte ihn, glaube ich, fast emotionaler erwartet, aber ich finde, er wirkte ziemlich gefasst eigentlich.
Ja, so wirkt er wirklich, weil er Zeit hatte, abzuschließen damit. Und im Grunde schon seit Ungarn, als Christian und ich da waren und er das bekannt gegeben hat, da wirkte er noch emotionaler als jetzt. Ich glaube, dass diese kleinen Sachen, die so gekommen sind, wie zum Beispiel, dass sein Papa diesen alten Rennoverall in die Box gehängt hat und seinen alten Helm vorbeigebracht hat, der immer noch passt, was ziemlich wild ist. Ich glaube, das hat ihn schon berührt. Ich glaube aber, dass dieses ganze Protokoll und sowas, das ist jetzt nichts mehr, was ihn da, glaube ich, so sehr berührt. Ich glaube schon, dass es ihm nahe gegangen ist, aber ich glaube, da ist einer, der mit der jetzigen Entscheidung sehr mit sich im Reinen ist. Und das musst du ja erstmal erreichen. Dann hast du so diese Grandesse, das dann so zu nehmen und den Abschied so zu genießen. Und Sebastian Vettel ist ja auch nicht so der, ich glaube nicht der Typ für diese Tränen beim Abschied. Da bin ich ja ganz anders. Aber so ist er, glaube ich, gar nicht. Er ist der Mann der Tränen bei so Erfolgserlebnissen und sowas. Und wenn dann diese Überemotionalität kommt, wenn das Adrenalin dann abklingt sozusagen. Aber das war schon perfekt für ihn, glaube ich. So diese Wertschätzung, die er wirklich von allen bekommen hat. Auch viele Leute, die eigentlich nicht viel mit ihm anfangen konnten. Und er hat ja selber gesagt, Fernando Alonso und ich, wir hatten jetzt nicht so diese große Verbindung. Plötzlich hat Alonso so einen tollen Tributhelm an, geht die ganze Zeit zu ihm und sagt ihm, dass er in der ersten Runde nicht angreifen wird und konnte das nochmal vollends genießen, Sebastian Vettel. Ergebnis hätte besser sein können. Ich glaube, das wäre was gewesen, was er sich gewünscht hätte für das letzte Rennen. Aber insgesamt war das, glaube ich, echt perfekt und nicht zu emotional und nicht zu emotionslos. Also genauso, wie ich Sebastian Vettel in den letzten Jahren wahrgenommen habe, so hat er seinen Abschied gefeiert. Fand ich gut.
Ja, nicht das überrascht, dass Fernando Alonso auch diese viele Gesten, sag ich mal, gebracht hat. Ja, auch der Helm, den er ja angepasst hat an das Design von Sebastian Vettel aus den letzten Jahren mit der Deutschlandflagge einmal drumrum. Also ich kann auch das Beyond the Grid Interview sehr empfehlen von Sebastian Vettel. Das kam letzte Woche dann raus, glaube ich, oder vorletzte schon aus eurer Sicht. Na egal, ihr werdet es auf jeden Fall finden. Und da hat er ja auch erzählt, dass die beiden persönlich eigentlich gar nicht so einen guten, beziehungsweise eigentlich irgendwie auch gar keinen Draht zueinander hatten. Was sagt das auch aus über die Beziehung der beiden, dass ja er jetzt auch gesagt hat, ich greife dich nicht an und spricht auch schon sehr für Sebastian Vettel, oder? Ich meine, die waren ja auch sehr harte Konkurrenten früher.
Ging das an mich?
Ja, sorry.
Okay. Ich weiß, also das Zwischenmenschliche zwischen den beiden traue ich mir eigentlich kaum zu beurteilen. Aber es zeigt, glaube ich, einfach, dass sehr viel Respekt einfach von allen da ist. Ja, vielleicht mag nicht jeder, weil ich glaube, da ist Sepp durchaus, also dieser ganze Gegenwind, den er auf Social Media erfährt, jedes Mal, wenn wir irgendwie einen Artikel veröffentlichen, wo es darum geht, dass sich Sebastian für die Umwelt einsetzt, kriegst du unmittelbar einen Haufen Bashing drauf. Ja? Das ist irgendwie ein Reflex. Du darfst nicht für den Erhalt des Planeten sein. Das ist was ganz Furchtbares. Und wenn du Rennfahrer bist, geht das sowieso überhaupt gar nicht. Ich glaube, mit diesen Vorurteilen kämpft er auch durchaus innerhalb der Formel-1-Gemeinde. Aber eben weil er so ein respektierter Kerl ist, juckt das da keinen. Also sie sagen so, ja, meine Sebastian, sind wir unterschiedlicher Meinung. Da ist einfach wirklich, glaube ich, von wirklich allen Seiten und auch von denen, die jetzt vielleicht gar nicht so viel persönliches Verhältnis zu ihm hatten, einfach sehr großer Respekt da. Das ja begegnet einem überall. Der Abschied steht ja für sich. Eins vielleicht nur aus meiner alten weißen Mannsicht. diese ganzen Helme und so. Ganz ehrlich, das juckt mich nicht im geringsten noch irgendwie, einfach weil es schon so inflationär geworden ist. Ja? Das verliert so, für mich hat das völlig jede Bedeutung verloren, weil ja eh jedes Wochenende ein anderer Helm ist. Wenn sich Senna mal was drauf gepinselt hätte, zum einzigen Mal in seinem Leben, das hätte irgendwie eine Bedeutung gehabt, aber die wechseln die ja ständig. Jedes Wochenende ein anderer und pro Wochenende fahren die, weiß ich nicht, pro Session drei verschiedene Helme, nur damit sie welche haben, die sie als gebraucht weggeben können. Das ist jetzt nicht so mein Ding.
Wobei ich sagen muss, am Ende des Jahres.
Ja, genau. Wobei ich sagen muss, die Aktion, wo dann auch Kevin auf Sepps Helm drauf war, das finde ich im Einzelfall dann ja wieder cool. Ja, aber es passiert halt so oft.
Ja, bin ich generell bei dir. Also ich finde es eigentlich auch ganz cool, auch mit Fernando Alonso jetzt, wenn es wirklich irgendwie noch eine Botschaft hat. Aber ja, an sich gibt's irgendwie, findet man inzwischen bei jedem Rennen Anlass, einen neuen Helm zu haben, da kommt man ja fast gar nicht mehr hinterher. Und ich glaube, im Watch-Along Suzuka habe ich das schon mal gesagt, dass mir da auch die Helmdesigner total leid tun teilweise, weil die immer wieder mit neuen Ideen irgendwie kommen müssen. Ja, aber also an sich auch cool zu sehen, aber hat alles seine Vor- und Nachteile. Kevin, jetzt hat Christian das ja auch schon gesagt, oder du ja eben auch, dieser große Respekt, den die Fahrer auch vor Sebastian Vettel hatten. Es gab ja auch dieses gemeinsame Abendessen noch vor dem Wochenende mit allen Fahrern zusammen und auch so nochmal ein letztes Treffen mit der GPDA in diesem Jahr, also der Fahrergemeinschaft. Da gab es ja auch nochmal ein Foto, wo alle den Vettelfinger in die Kamera gehalten haben. Und da hatte ja auch Sebastian Vettel ein Direktorenamt inne. Das wird wahrscheinlich auch schwer, ihn da akkurat zu ersetzen, oder?
Ja, ich glaube, George Russell ist da schon sehr gut reingewachsen. Ich glaube, dass als Lehrmeister Sebastian Vettel für so jemanden wie George Russell, der ja rhetorisch und auch emotional und, wie soll man sagen, auch wieder zwischenmenschlich, also wieder dieses Thema, glaube ich, sehr, sehr gut in diese Riege der Direktoren passt, ihn ja gut ersetzen kann und dann liegt es dann an neuen Fahrern, in diese Rolle reinzuwachsen. Ich finde das immer ganz schön.
Wen siehst du da so vielleicht als Alternative?
Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein, also das klingt jetzt ein bisschen ironisch, aber so ein Pierre Gasly zum Beispiel, nach diesen ganzen Querelen, die da letztes Jahr waren, dass das jemand sein könnte, wenn er sich damit wohlfühlen würde, da auch mitzuhelfen und was mitzutun und mitzuverändern. Das glaube ich schon. Lando Norris wird, glaube ich, in Zukunft da reinrutschen, ist jetzt aber gerade in so einer Phase für sich, glaube ich, noch, in der er noch selber schauen muss, was sind meine Werte, was sind meine Moralvorstellungen und wo möchte ich hin, auch innerhalb der Fahrerschaft. Ja, und dann sind da ja noch so Fahrer, mit denen man vielleicht gar nicht so wirklich jetzt gerade rechnet. Also ich sehe da zum Beispiel auch einen Esteban Ocon, der, finde ich, auch also man muss jetzt kein Fan von ihm sein, ich bin es auch persönlich nicht so sehr, dem ich aber auch zutraue, sowas zu leisten, wenn er da Bock drauf hat. Also ich glaube, das müssen immer Leute machen, die da auch prinzipiell Bock drauf haben, dann kann man da auch was Gutes bewegen für die Fahrer. Also sag mal Gasly, Norris, Ocon vielleicht von denen, die auch noch in ein paar Jahren dabei sind. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen.
Ich glaube, von Lando Norris gab es auch ein ganz nettes Interview jetzt noch nach dem Rennen. Ich meine, es war bei Sky UK, wo Sebastian Vettel auch dabei stand und es eben auch um Sebastian Vettel ging und er auch nochmal drüber gesprochen hat, wie sehr ihn das auch inspiriert hat, dass Sebastian Vettel eben auch immer für das eingetreten ist, was ihm wichtig ist und er das deswegen halt jetzt auch tut und auch noch mehr tun möchte, wenn vielleicht auch in Bezug auf andere Themen, was ja aber auch völlig okay ist. Also ja.
Auch da, ne? Social Media, manchmal ist Social Media echt eine Grütze hoch 10. Also wirklich. Wie oft ist jetzt dieses Gerücht durch Social Media gegangen, dass Lando Norris Sebastian Vettel nicht mag? Also das liest du auch immer noch regelmäßig, dass er den nicht mag, dass das irgendwann wohl mal eine Situation war, wo er ein Foto wollte oder so, keine Ahnung, und Vettel war wohl arrogant und hat es ihm nicht gegeben. Leute, ey, ernsthaft. Ich glaube nicht, dass man sich darüber Gedanken machen muss, dass Lando Norris Sebastian Vettel nicht mag. Also so oft, das sagst du ja nicht nur für die PR, sondern es geht ja auch immer um das Wie. Und wenn man dann so ein Interview sieht wie von Norris, was du angesprochen hast. Also, ne, also ich mag ja Twitter. Aber manchmal denke ich mir so, mein Gott, wenn Elon Musk das in Grund und Boden stampft, ich bin eigentlich auch gar nicht traurig drum, wenn es weg wäre.
Dann kommt es woanders, aber ja.
Ja, stimmt schon.
Aber da sieht man auf jeden Fall mal, dass Sebastian Vettel eigentlich auch so ein bisschen das erreicht hat, was er auch, meine ich, bei Beyond the Grid erzählt hat, dass er eben auch als Mensch auch im Vordergrund stehen wollte und nicht nur mit seinen Erfolgen. Und ich glaube, das hat er auch ganz gut geschafft. Deshalb haben wir jetzt auch viel über Sebastian Vettel, den Menschen, geredet. Christian, aber er war jetzt nun mal irgendwie auch Rennfahrer. Nicht nur irgendwie, sondern das war nun mal sein Job. Deshalb können wir auch noch mal ganz kurz über sein letztes Rennen auf der Strecke sprechen. Ich glaube, da hat er sich ein bisschen mehr erhofft. War ja auch nicht sehr happy, dass man ihn da auf die Einstoppstrategie gesetzt hat. Platz 10 war es dann ja am Ende. Hätte aber sicherlich mehr sein können. Sein Vater, also Norbert, hat ja am Mikro bei Sky Deutschland nach dem Rennen auch den Kommandostand gleich mal korrigiert. Und ich meine, auch Mark Webber hat gesagt, dass selbst seine Mutter die Strategie besser hinbekommen hätte als das Aston Martin-Team. War das wirklich so eine große Fehlentscheidung? Ich meine, bei anderen Teams hat der Einstopper ja sehr gut funktioniert. Warum bei ihm nicht?
Ja, es war natürlich im Nachhinein betrachtet ein Fehler. Man hat sie auch ein bisschen in die Irre führen lassen von dieser Alfa Romeo-Strategie, die ja ganz gezielt darauf abgezielt hat, McLaren und Alpine Freiraum zu verschaffen, sozusagen, damit Aston Martin da nicht die nötigen Punkte mehr holen kann. Aber ich glaube, es ist ehrlich gesagt wurscht. Ähnlich wie bei Fernando Alonso, glaube ich, dass es auch fürs Leben von Sebastian Vettel letztendlich keinen Unterschied macht, ob er da jetzt Siebter wird oder Achter oder Zehnter, wie er dann am Ende wurde. Das ist ihm völlig egal. Es ging um was ganz anderes. Was ich schön finde, ist, dass er das ganze Wochenende, und das war nicht immer so in den letzten zwei Jahren, so ehrlich muss man auch sein, wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau performt hat, dass er Lance Stroll schon in den Trainings, auch im Qualifying, dann wirklich gezeigt hat, wo dessen Grenzen sind oder wie gut dieser Sebastian Vettel noch sein kann, wenn er denn einen Tag hat, wo er wirklich voll motiviert ist und wo er sein Bestes aus sich rausholen kann. Und auch im Rennen hat er eine astreine Performance geboten. Mich hat es irgendwie so ein bisschen erinnert an Gerhard Berger 1997 in Jerez, der ja auch schon ziemlich abgeschrieben war, weit weg von seinem allerhöchsten Leistungsniveau. Und ich finde, Sebastian Vettel ist auch, zumindest was die Konstanz betrifft, inzwischen weit weg von seinem besten Leistungsniveau. Aber zum Schluss hat er es nochmal abrufen können. Und das fände ich schön, wenn man ihn so in Erinnerung behalten kann und wenn er es nicht durch ein Comeback kaputt macht.
Ja. Und jetzt macht er sich vielleicht erstmal eine schöne Zeit mit seiner Alpaka-Farm. Ein paar Alpakas bekommt er auch von Sky Deutschland geschenkt. Muss ich eigentlich nochmal nachfragen, wer diese glorreiche Idee in der Redaktion hatte. Ich fand sie eigentlich echt ganz witzig, muss ich sagen. Vielleicht sehen wir die Alpakas dann ja auch mal auf Instagram. Kevin, du hast ja vorhin auch schon das Instagram live angesprochen. Also Sebastian Vettel und die sozialen Medien, das wird langsam noch. Ja, von Twitter hält er sich dann vielleicht besser fern. Aber das, ja. Man weiß es nie, wo wir ihn noch sehen werden. Ich weiß nicht, weiß man schon, Kevin, du weißt es wahrscheinlich am ehesten, dieser Film oder was man da noch erwartet, was jetzt auf dem Instagram-Account los war die letzten Wochen, gibt es da schon irgendwelche Infos?
Nee, da wissen wir noch nichts.
Nee. Okay, also wir wissen auch gar nicht, ob es ein Film ist, natürlich, das heißt von mir nur so interpretiert.
Ja, genau, aber genau. Also irgendwas wird das sein in die Richtung, aber noch wissen wir nichts.
Ja gut, also kann man gespannt bleiben. Irgendwas werden wir von Sebastian Vettel noch sehen. Damit wollen wir diesen Abschied für jetzt aber zumindest mal hinter uns lassen. Sagen natürlich auch nochmal danke Sepp von unserer Seite aus. Aber es wird wahrscheinlich auch nochmal eine Sonderfolge zu Sebastian Vettel und seiner Karriere geben, weil alles konnten wir jetzt hier und heute natürlich ohnehin nicht besprechen. Deshalb könnt ihr euch da auch schon mal drauf freuen. Und ja, weniger erfreulich lief es auch aus deutscher Sicht auf anderer Seite, denn mit Sebastian Vettel zusammen geht ja sein sehr, sehr guter Freund Mick Schumacher, allerdings unfreiwillig im Gegensatz zu Sebastian Vettel. Dafür werden wir im kommenden Jahr dann aber ein neues und auch ein neues altes Gesicht in der Startaufstellung sehen. Dazu gleich mehr hier im letzten Take bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpokal.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Noch einmal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de nach dem Saisonfinale 2022. Und wir haben in der Ausgabe letzte Woche ja schon sehr, sehr viel drüber geredet, über das bevorstehende Ende von Mick Schumacher bei Haas, haben dem Thema auch ein ganzes eigenes Take gewidmet und inzwischen ist es ja nun auch offiziell verkündet, dass Nico Hülkenberg seinen Platz 2023 einnimmt. Von daher ist dieser Teil der letzten Ausgabe immer noch aktuell. Ihr könnt ihn also noch gerne anhören im Anschluss, wenn ihr das verpasst haben solltet. Und ja, wenn es jetzt das letzte Formel-1-Rennen von Mick Schumacher war, zumindest bei Haas, dann beendet er seine Karriere mit einem 16. Platz, nachdem es im Qualifying am Samstag eigentlich noch ganz gut lief. Im Rennen ja, ging es dann relativ schnell nach hinten. Dann kam auch noch die 5-Sekunden-Strafe für eine Kollision mit Nicolas Latifi dazu, für den es ja auch das letzte Formel-1-Rennen war. Das ja, kann man natürlich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, bevor das untergeht. Ja, also Kevin, für Mick Schumacher war es sowohl emotional als auch sportlich ein schweres Wochenende, kann man glaube ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Aber da ist ja im Endeffekt das Finale, was man sich jetzt über die Saison irgendwie herbeigeredet hat, von vielen Seiten. Von vielen Seiten. Ja, ich bin ganz froh, dass jetzt mal ein Jährchen Schumacherpause ist, muss ich sagen. Also ich glaube, dass es allen hilft, jetzt mal durchzuatmen, dass es allen hilft, da jetzt auch mal vielleicht die Agenden oder Agendas, ich weiß gar nicht, was es ist, zu klären, wo man hin will mit Mick Schumacher, weil da, wo man dieses Jahr hingegangen ist teilweise, da glaube ich, tut man ihm keinen Gefallen mit, diesen Weg weiterzugehen. Weil wenn man den so weitergeht, dann wird er in keinem Team wirklich glücklich. Und das verdient er nicht, weil es ist ein super, super Typ. Ich bin ein großer Mick Schumacher-Fan, was die menschliche Komponente angeht. Fahrerisch wissen wir alle, dass er sich schwer tut in den ersten Jahren. Und auch jetzt muss man ja sagen, das kann ich ja noch verstehen, es ist das erste Jahr mit dem neuen Reglement. Im Grunde genommen wäre jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich das Jahr gewesen, wenn man immer diese Zwei-Jahres-Schiene nimmt bei Mick Schumacher, wo er vielleicht nochmal einen weiteren Schritt gemacht hat. Haas hat eine völlig nachvollziehbare Entscheidung gefällt, dass man mit der Erfahrung von Hülkenberg weitermachen möchte, um das Team sicher im Mittelfeld zu platzieren. und man sich jetzt nicht mehr erlauben muss, auch einen Rookie oder einen jungen Fahrer mit Geld zu nehmen, sondern man kann Hülkenberg nehmen, für den man keinen Cent bekommt, theoretisch. Außer 1 und 1 bleibt bei Nico Hülkenberg mit dabei, dann würde man das Geld zumindest bekommen. Aber Hülki bringt ja keinen einzigen eigenen Sponsor mit, glaube ich. Außer Dekra ist immer noch irgendwie hinten dran, aber ich befürchte fast nicht. Da kann man Haas eigentlich nur verstehen. Die Argumentation von Günther Steiner war stichhaltig. Die Ergebnisse von Mick Schumacher waren nicht gut genug, dass es eine weitere Beschäftigung rechtfertigt. Jetzt kann man durchatmen, jetzt kann man die Ziele neu setzen und dann hoffentlich mit einem guten Posten bei Mercedes als Test- und Entwicklungsfahrer, mit der Expertise von Toto Wolff, vielleicht kann man das ja auch mal nutzen, weg von Sabine Kehm so ein bisschen hin zu Toto Wolff. Ich glaube, das würde Mick Schumacher sehr, sehr gut tun. Das würde Mick Schumacher extrem gut tun und könnte seine Karriere nochmal in eine richtig gute Bahn lenken, weil dass er in der Lage sein kann, eine gute Karriere auch in der Formel 1 noch zu haben, das glaube ich schon. Aber dieses Jahr, glaube ich, wird ihm insgesamt keinen Gefallen getan haben.
Christian, Kevin hat jetzt auch das Thema Geld schon angesprochen. Er hatte bei Haas ab kommender Saison einen neuen Hauptsponsor oder Titelsponsor, auch mit MoneyGram. Jetzt hat Kevin auch schon genug Argumente aufgezählt, warum eigentlich die Entscheidung so oder so nachvollziehbar ist, dass man Mick Schumacher eben austauscht. Aber ist das vielleicht auch was, also dieser neue Sponsorendeal auch, der Mick Schumacher da nicht zwingend in die Karten gespielt hat, weil man aufs Geld eben nicht mehr so angewiesen ist?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Geld dabei eine Rolle gespielt hat. Und vor allem glaube ich nicht, dass Mick Schumacher in der Formel 1 bleiben möchte, weil irgendjemand für ihn bezahlt, sondern er möchte sich das, glaube ich, durch Leistung verdienen. Also selbst wenn es so wäre, was es meiner Meinung nach nicht ist, glaube ich, dass das keine attraktive Option für ihn wäre. Mich stört an diese ganzen aufgeladenen Diskussionen um Mick Schumacher vor allem eins. Wenn du im Leben in einer schwierigen Situation bist, dann hilft es dir nie, die Fehler und die Schuld bei anderen zu suchen. Das befriedigt vielleicht das böse Ich, das du in dir trägst, auf ganz niedere Art und Weise. Befriedigt es deine niedrigsten persönlichen Instinkte, die niemand eigentlich zugeben möchte, dass man sie hat. Das tut's. Aber es bringt dich für deine Zukunft genau null weiter. Was ist passiert? Das ganze Jahr hat fast mit ganz wenigen Ausnahmen komplettes Formel 1 Deutschland nur nach Ausreden gesucht, warum man anderen die Schuld dafür geben kann, dass Mick Schumacher nicht performt. Ganz wichtig ist zu betonen, einer der ganz wenigen, die sich an diesem Spielchen nicht beteiligt haben, zumindest nicht öffentlich, ich weiß nicht, was hinter den Kulissen war, war Mick selbst. Das ist alles um ihn herum passiert. Da haben sich alle möglichen Leute zu Wort gemeldet, haben das Haas-Team diskreditiert, haben es beschimpft. Dabei ist, wenn man die Fakten einfach auf den Tisch legt, hundertprozentig nachvollziehbar, warum man diese Entscheidung getroffen hat. Natürlich ist Mick ein sehr guter Formel-1-Fahrer. Natürlich kann er sich einen Platz verdienen. Aber der springende Punkt ist, es gibt halt nur 20 Plätze in dieser Formel 1 für die unter normalen Umständen halbwegs 20 besten Fahrer der Formel 1. Letztendlich war es eine Frage, glaubt Günther Steiner, dass Mick Schumacher besser ist oder Nico Hülkenberg? Es geht nicht drum, ob Mick ein erstes Jahr hatte gegen Mazepin und ob das schwierig war. Das ist alles irrelevant. Es geht nur drum, was glaubt Günther Steiner, wer ist der bessere Fahrer für uns? Wer kann uns nächstes Jahr mehr Performance bringen? Wer kann uns mehr Punkte bringen? Mit wem verdienen wir letztendlich dann auch mehr Geld für Gene Haas? Weil das ist ja der grundsätzliche Zweck dieses mittelständischen Unternehmens Haas F1, Geld für den Eigentümer zu verdienen. So, und da hat man die Entscheidung getroffen, wir glauben, das geht mit Nico Hülkenberg. Welche Theorien da alles in Umlauf sind, dass man Mick absichtlich sabotiert hätte, damit man rausschmeißen kann, das ist völliger Quark, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Wenn Haas irgendwas gegen Mick Schumacher hätte, was ich nicht grundsätzlich glaube, also ich glaube schon, dass da ein sehr angespanntes Verhältnis war, ja, und dass das keine Liebesbeziehung war, konnte man selbst am Abschiedsvideo sehen, dass das Team selbst gepostet hat. Also das ist nicht eitel Wonne, steht gar keine Frage. Aber warum sollte man Mick denn sabotieren? Die können ja sagen, wir geben Mick das beste Auto, das wir können, damit er möglichst viele Punkte für uns einfährt, damit wir möglichst weit vorn landen in der Konstrukteurs-WM, damit wir möglichst viel Kohle einsacken können und dann schmeißen wir ihn raus am Ende des Jahres. Wer verhindert denn das? Man muss Mick nicht sabotieren, um ihn kündigen zu können. Also es ist so viel wirklich totaler Mist in Bezug auf Mick Schumacher im Umlauf und wie gesagt, Was ich halt so schade finde, ist, weil Mick selbst sich daran überhaupt nicht beteiligt. Das passiert alles in seinem Umfeld, bei seinen Fans. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ist die deutsche Formel 1 Community, ich habe es in meiner Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, auf motorsporttotal.com, als auf einem Auge blind beschrieben. Und ich glaube, dass ja, müssen sich sehr viele Menschen, die sich da geäußert haben, sehr kritisch hinterfragen. Und ich finde es gleichzeitig eine Wohltat, dass es auch noch Menschen gibt wie Christian Danner, der sehr viel von Mick Schumacher hält, aber dann einfach auch mal sagt, boah, Mick, ist vielleicht ganz gut, jetzt mal einen Neustart machen, neu anfangen. Aber es hat halt bisher nicht gereicht, weil was Mick überhaupt nicht hilft, ja, was jetzt die letzten 2 Jahre war, ist scheißegal. Die Vergangenheit, zumindest ich kenne keine Möglichkeit, wie man die Vergangenheit ändern kann. Wahrscheinlich sind einige User auf Social Media da sehr viel schlauer als ich in der Frage. Aber die Vergangenheit ist Vergangenheit. Gibt's nichts mehr zu ändern. Was man noch ändern kann, ist die Zukunft. Wie wird Mick Schumacher seine Zukunft positiv beeinflussen können? Indem er Günther Steiner die Schuld gibt, indem er auf Haas hinhackt, indem er sagt, oh ja, dies und das und das. Glaube ich nicht. Ich glaube, seine Zukunft kann er zum Positiven verändern, wenn er sagt, ich suche die Fehler, die ich selbst habe. Ich merze jetzt alles aus, was ich an Schwächen an mir gefunden habe. Ich trainiere so hart wie nie zuvor. Ich arbeite an mir selbst und ich komme besser zu Mercedes, wenn das denn klappt. Das wissen wir noch nicht ganz sicher, als ich das je zuvor in meinem Leben war. Das ist die einzige Möglichkeit, die ihm hilft. Und dieses ganze Gejammere um ihn herum tut nichts anderes, als seine Karriere zerstören.
Also die Kolumne kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen, habe ich eben im Off auch schon gesagt und deswegen sage ich es jetzt auch hier nochmal. Weiß man eigentlich inzwischen, warum er keine Donuts am Ende machen durfte? Das haben ja auch viele Fans so ein bisschen als Bestätigung gesehen für das zerrüttete Verhältnis zwischen Mick Schumacher und dem Team.
Also ich weiß es nicht, aber eins kann man mit Sicherheit sagen, dass es nicht darum ging, dass man mit Schumacher die Freude dran verdirbt. Ja, das macht ja kein Mensch. Es geht wahrscheinlich darum, dass vielleicht Benzin oder Gummiabrieb, weil sonst mit dem Gewicht zu eng gewesen wäre, keine Ahnung. Also, aber das werden wir auch noch rausfinden, da war einfach die Zeit noch ein bisschen zu knapp bisher, woran das eigentlich lag.
Kevin,
aber das ist, Sophie, Entschuldigung, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, weißt du, genau die Dinge werden dann sofort interpretiert von einer Meute, die genauso wenig Ahnung haben davon wie ich, ja, aber jeder fühlt sich bemüßigt, obwohl er nichts darüber weiß, alles zu kommentieren. Und das ist sehr schade, weil es total kontraproduktiv ist für mich.
Ja, ich glaube, das ließ sich irgendwann einfach nicht mehr aufhalten, war irgendwie so eine Art Teufelskreis, der irgendwann angefangen hat. Von daher, ja, vielleicht im Nachhinein für Mick Schumacher jetzt auch gar nicht so schlecht, dass er da mal eine Pause von hat. Kevin, wie schätzt du das jetzt so ein für nächstes Jahr, wenn wir dann Nico Hülkenberg haben, mit Günther Steiner als Teamchef und dann auch im Triangel mit Magnussen? Ich kann mir die Kombi menschlich eigentlich ganz gut vorstellen. Wie geht's dir da?
Ich kann es mir auch gut vorstellen. Also ich sehe da gar nicht so dieses große Clash-Potenzial, wie auch da von außen manchmal reingebracht wird. Die sind beide mittlerweile junge Väter. Die müssen sich da nichts mehr beweisen. Die sind gemachte Männer. Ich hasse diesen Spruch, ne? Aber es ist halt einfach so. Und die wissen, wo sie stehen. Und ich glaube, dass dieses Vertrauen, was Haas jetzt in Nico Hülkenberg bringt und das Vertrauen, was Haas auch schon in Kevin Magnussen gesetzt hat, sehr positiv sein kann. Dass sich dieses Team sehr befruchten wird in der Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten werden. Deswegen glaube ich, dass es die richtige Entscheidung war, aus Sicht des Haas-Teams es so zu machen, weil sie mit Nico Hülkenberg eine sichere Partie haben, die ihnen das liefert, was sie brauchen, nämlich gute Ergebnisse. Zu was das dann reicht, das wird natürlich auch die Entwicklung des Autos irgendwie, ja, das wird beeinflusst durch die Entwicklung des Autos, oder muss es richtig heißen. Aber wenn sie Magnussen und Hülkenberg ein gutes Auto hinstellen oder ein solides Auto hinstellen, dann werden die beiden eine generell positive Ausstrahlung haben zueinander, zum Team. Und dann kann das nur von Vorteil sein. Und die Ruhe, die einkehren wird bei Haas, wird, glaube ich, auch dem Teamduell helfen. Weil irgendwann wäre es ja zwangsläufig dann in die nächste Richtung gegangen, wenn dann Magnussen mal Schumacher abgeschossen hätte. Dann wären ja wieder ganz andere Töne auch Richtung Kevin Magnussen gekommen, zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass es den interessiert hätte, aber das hat man jetzt mit Hülkenberg nicht mehr. Hülkenberg wird eher sogar noch sagen, wenn es dann irgendwie zu viel wird, dann geht er selber zu den jeweiligen Pressevertretern und sagt jetzt mal, hier ist gut. So, reicht jetzt, ich kann das selber, ich brauche da keinen für. Und das ist auch Magnussens Art und ich glaube, dass es tatsächlich ein sehr, sehr gutes Duo sein könnte, weil man eben nicht weiß, wie das Auto wird.
Also ich finde doch, die haben auch einige Gemeinsamkeiten, die beiden. Das ist auch gerade schon ein bisschen angedeutet. Also ja, können wir sehr gespannt sein, wie das Teamduell ausfällt. Auch sportlich bin ich da sehr gespannt drauf, ehrlicherweise. Jetzt ist ja die Entscheidung für Nico Hülkenberg nicht so wirklich überraschend gewesen nach den letzten Monaten, Christian. Aber ich muss zugeben, mich persönlich hat es so ein bisschen überrascht, dass Nico Hülkenberg an sich wirklich nochmal zurückkommen wollte. Also er hat ja sogar in einem Interview heute gesagt, es gibt es auch auf Formel1.de zu lesen, da hat er verraten, dass er auch aktiv rumtelefoniert hat. Und ich hatte eigentlich eher so den Eindruck, dass er durch seine kleine Tochter und auch den TV-Expertenjob mit der Formel 1 zumindest als Fulltime-Job eigentlich abgeschlossen hatte. Also hättest du diese Rückkehr von seiner Seite aus erwartet?
Ach, ich glaube, dass die meisten ein bisschen flunkern, wenn, also die, die nicht freiwillig gehen, so wie es bei Nico Hülkenberg ja war, ein bisschen flunkern, wenn sie sagen, sie wollen überhaupt nicht zurück. Meistens ist es einfach eine Frage der Angebotslage, ja. Die war halt einfach nicht da. Dass er mal herumruft, so mega überraschend finde ich es nicht. Andererseits, es gab schon auch Stimmen im Fahrerlager, die gesagt haben, ey, der ist super glücklich mit seinem Leben, so wie es ist. Ein paar Kilo zugenommen hat er auch schon. Fühlt sich bei Servus TV in der gut geheizten Kabine immer recht wohl. aber wir haben uns geirrt. Also in letzter Zeit hat man auch auf Instagram schon gesehen, dass er wirklich hart an sich gearbeitet hat. Hat er auch ganz bewusst gepostet, glaube ich, um Signal nach außen zu senden, dass man auch wahrnimmt, dass er hart arbeitet. Und wenn sich wo eine Möglichkeit bietet, dass er da ist dafür. Und bei Haas war sie eben da. Er hat ja heute, wir reden am Montag, er hat ja heute in Abu Dhabi vor dem Test, den er dann am Dienstag bestreitet, seine erste große Medienrunde gehabt, hat ungefähr 20 Minuten mit internationalen Journalisten gesprochen. Da waren auch meine Kollegen vom Motorsport Network natürlich dabei. Es war so 16, 17 Minuten davon waren Englisch. Dann waren noch 2-3 Minuten Fragen für die deutschen Kollegen dabei. Und was ich sehr beeindruckend fand, es war ein total interessantes Gespräch, solange die englischsprachigen Journalisten ihre Fragen gestellt haben. Und dann kamen die deutschsprachigen Journalisten daher mit ihren Wattebausch-Fragen. Da war die erste Frage, die er bekommen hatte. Und da hat man noch so richtig dieses Mick-Schumacher-Vermächtnis gemerkt. Ja, bei Mick wurde ja wirklich alles in Watte gepackt. Niemand hat sich ihn irgendwie kritische Fragen stellen getraut. Und das ging heute bei Nico Hülkenberg so weit. Wahrscheinlich einfach Macht der Gewohnheit. Hat man ihn einfach gefragt, Nico, du erzählst da, dass du jetzt hier wochenlang auf eine Entscheidung von Haas gewartet hast und das muss ja mental eine unfassbare Belastung für dich gewesen sein und so weiter. Und dann hat er, das kann man natürlich in einem gedruckten Interview jetzt gar nicht so gut abbilden, aber da hat er nochmal nachgefragt, weil er die Frage gar nicht verstanden hat. Hat er gesagt, Leute, ich rede hier um Formel 1 Cockpit und wenn ich das nicht kriege, falle ich ja total weich. Ja? Dann sitzt er sich in sein Haus oder in seine Wohnung in Monaco wieder rein oder ich weiß gar nicht, wo er lebt, in der Schweiz, ich glaube in Monaco.
Monaco, glaube ich, ja.
Dem geht's ja super gut. Also wie da jemand von psychischer Belastung sprechen kann, das hat er gar nicht verstanden. Der hat die Frage nicht gerafft, was damit gemeint war. Und ich glaube, das war halt ein gutes Beispiel dafür, wie unterschiedlich Nico Hülkenberg und Mick Schumacher ticken. Und ich meine das ganz wertfrei, ja. Nicht, dass das eine besser ist als das andere. Aber was ich mir sagen traue, ist, dass die Nico Hülkenberg Art und Weise zu ticken sehr viel ähnlicher der ist von Günther Steiner. Und deswegen glaube ich, dass das durchaus Chancen hat, ganz gut zu funktionieren. Übrigens auch, Kevin hat es ja vorhin schon angesprochen, oder was ist du? Auch Kevin Magnussen tickt ja so ähnlich, ja. Auch wenn sie sich in der Vergangenheit mal an den Haaren hatten, glaube ich, dass die in Wahrheit alle recht ähnlich funktionieren, was so ihre Gehirnwindungen betrifft. Und ich sehe da durchaus, dass das hinhauen kann. Sportlich ist wieder eine andere Frage, ja. Das muss er uns erstmal beweisen jetzt, ob er das noch kann nach so langer Pause, mit ein paar Ausnahmen. Aber so grundsätzlich glaube ich, dass das harmoniert.
Nico Hülkenberg war ja in der Tat auch eigentlich nur der vorletzte Fahrer, der für 2023 verkündet wurde. Der letzte Platz bei Williams, der, ja gut, also an sich ist die Entscheidung eigentlich schon vor einigen Wochen gefallen, aber die Formalitäten waren noch nicht so ganz erledigt, Kevin. Die Rede ist ja von Logan Sargeant, der heute, also aus eurer Sicht Montag, verkündet wurde, ganz offiziell als Fahrer. Ja, der hatte die Superlizenz eben noch nicht bis zum Sonntag von Abu Dhabi. Da konnte er sich sichern mit einem vierten Platz in der Gesamtwertung, hat den sechsten Platz im Sprint geholt in der Formel 2 und den fünften Platz im Hauptrennen. Und das hat dann eben gereicht, diese benötigten Punkte zu sammeln für das Williams Cockpit. Also man muss jetzt sagen, Kevin, die Chancen standen auch vor dem Wochenende relativ gut, aber trotzdem, er hat die Nerven behalten und ist schon mal kein so schlechtes Zeichen auch für das kommende Jahr, oder?
Ja, und es war tatsächlich ganz schön aufregend für ihn. Das hat man schon gemerkt. Also im freien Training den Abflug, dann hat er, glaube ich, im Training der Formel 2 auch einen Abflug gehabt. Und ja. So, das fing schon so ein bisschen wackelig an, wo ich dachte so, Ja, und die ersten Schumacher-Fans auf Social Media dachten sich so, geht da noch was? aber ging nichts mehr, weil der Mann am Ende es richtig, richtig gut gemacht hat. Tolle Leistung von ihm dann hinten raus in der Formel 2 und hat sich da auch völlig verdient die Superlizenz geholt. Und jetzt bin ich gespannt darauf, ob sich dieser Weg auszahlt. Und Jost Capito, und da ziehe ich wieder die Ebene hin zum Zwischenmenschlichen, glaube, dass das ein sehr, sehr guter Teamchef für einen jungen Fahrer ist. Der auch einen Fahrer, der ein bisschen angeschlagen war, wie Alex Albon, nochmal richtig stark gemacht hat, der es auch mit Nicolas Latifi echt versucht hat, glaube ich, ihn stark zu machen. Und das mit Logan Sargeant, glaube ich, auch gut hinbekommen kann. Also ich freue mich für Logan Sargeant. Ich finde es toll, junge Fahrer in der Formel 1 zu haben, die sich beweisen können. Das habe ich bei Mick Schumacher, habe ich mich gefreut. Der ist jetzt weg. Jetzt freue ich mich auf Logan Sargeant und bin gespannt, was Williams mit ihm leisten kann. Und Theo Pocher hat jetzt auch die Superlizenz bei Sauber. Die hat er sich auch erfahren bei der Formel 2 an diesem Wochenende. Also ich glaube, da kommt einiges Tolles hoch. Auch Felipe Drugovic, der ja seinen ersten Auftritt hatte. Liam Lawson, der ein tolles Training hatte für Red Bull Racing, der jetzt auch Super Formula in Japan fahren wird, auch Ersatzfahrer bei Red Bull sein wird. Robert Schwarzmann, der es bei Ferrari gut gemacht hat. Also ich glaube, die Zukunft ist echt rosig für den Motorsport in der Formel 1 auch. Und jetzt sehen wir nächstes Jahr mal den ersten erstmal und mal gucken, wann dann die nächsten vielleicht nochmal nachrücken und in welchen Teams dann.
Na, eigentlich fast ein bisschen schade, dass nicht mehr von den Fahrern, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die Chance bekommen. Weil wenn man jetzt mal die deutsche Brille auch abnimmt, das ist ja eigentlich auch ein bisschen schade, dass jetzt der Kampf, sag ich mal, um das Haas-Cockpit dann zwischen Mick Schumacher, der eine Chance hat, und Nico Hülkenberg, der irgendwie zurückkommt nach vielen Jahren, dass der da irgendwie ausgetragen wird, hat aber auch natürlich viele verschiedene Gründe, auch mit mangelnder Testzeit für junge Fahrer und so weiter und so fort. Und Haas hat ja auch bewusst nach einem erfahrenen Fahrer gesucht. Da sind die natürlich auch alle irgendwie rausgefallen. Aber ich finde es auch durchaus spannend, freue mich auch sehr, ihn zu sehen. Ich glaube, zu Beginn des Jahres hatte den eigentlich so gut wie gar keiner auf dem Schirm. Hat er auch vor knapp 2 Jahren, sah es eigentlich noch so aus, als müsste Logan Sargeant seinen ganzen Formel-1-Traum aus finanziellen Gründen begraben, bis er eben in die Williams Academy aufgenommen wurde. Also schön, dass das System da an der Stelle funktioniert. Und er war ja übrigens in der Formel 2 in diesem Jahr auch mit der Williams-Lackierung und der Nummer 6 auf dem Auto unterwegs, wie ja auch Nicolas Latifi in der Formel 1. Also vielleicht war es auch so ein bisschen vorbestimmt, dass er ihn dort ersetzen wird. Christian, nochmal Abschlussfrage an dich, jetzt wo so die Saison vorbei ist, aus journalistischer Sicht, erwartest du ein bisschen eine ruhigere Phase jetzt als nach dem Drama beim Saisonfinale letztes Jahr? Was steht noch so an für euch in der Redaktion in den kommenden Tagen?
Ja, ganz ruhig wird es nie, das ist ja ein weit verbreitetes Missverständnis, auch in meinem Freundeskreis immer so, was machst du eigentlich im Winter? Also bis Silvester wird uns mit Sicherheit noch nicht langweilig in der Redaktion, was Content von dieser Saison betrifft. Und dann geht es auch schon wieder los. Es müssen 1000 Dinge für die neue Saison erledigt werden. Irgendwann wird dann auch schon wieder getestet, Präsentationen. Also es wird definitiv nie langweilig, selbst über die Feiertage teilweise. Rally Dakar beginnt ja traditionell am Neujahrstag gleich. Da gibt es immer schön was zu tun. Für mich persönlich ist es jetzt schön, dass mal zumindest ein paar Wochenenden frei sind. Es ist auch sehr gut, dass die Fußball-WM in Katar ist. Dadurch ist die Pause in der Formel 1 mal ein bisschen länger. Ein bisschen Sport machen, vielleicht Rauchen aufhören. Das sind so die Missionen für den Winter.
Sehr schön. Ja, und Kevin, den wird man ja auch sicherlich wieder auf YouTube viel sehen in der Zwischenzeit. Und ehrlicherweise geht es ja doch immer wieder früher los, als man dann damit rechnet. Ist ja auch sehr früh der Saisonstart. Ich glaube, 5. März das erste Rennen. Also von daher, geht das nachher doch wieder sehr fix. Bevor wir uns verabschieden, natürlich noch Ehre, wem Ehre gebührt, weil nach dieser sehr langen Saison stehen natürlich auch unsere Tippspielsieger jetzt endlich fest. David G. hat da gewonnen und darf sich über den Lando Norris Mini-Helm in der Miami Edition freuen. Bin ja ein bisschen neidisch, aber es sei dir sehr gegönnt, David. Starke Leistung über die ganze Saison gesehen. Auf Platz 2 hat es der Alesi-Nacken geschafft, wo ich ja immer finde, alleine der Name hätte schon einen Preis verdient, aber gut, den gibt es dann immerhin für die Tippspielleistung. Das Spa Monopoly war das und auf Platz 3 kann sich der Teilnehmer Win über den 3. Podiumsplatz quasi freuen. Und da gibt es dann passend dazu eine Pirelli-Kappe. Das schicken wir, oder Kevin besser gesagt, dann demnächst auch raus, Kevin, denke ich, oder?
Ja, genau.
Genau, sehr schön. Also könnt ihr euch dann bald auf Post freuen. Und ja, da wollen wir uns dann auch nochmal bedanken bei euch. Ja, ihr habt wirklich zahlreich mitgemacht, hat wirklich viel Spaß gemacht und ich bin mir ganz sicher, dass wir auch das im nächsten Jahr wiederholen werden. Also selbst wenn ihr jetzt nicht dabei wart, dann könnt ihr euch jedenfalls dann auch nächstes Jahr anmelden und dann freuen wir uns, wenn wir dann noch mehr werden. Vielleicht noch zu unserem Fahrplan für die kommenden Wochen. Nächste Woche wollen wir nochmal einen HörerInnen-Stammtisch machen. Da könnt ihr euch also auch schon mal drauf freuen und natürlich steht auch noch die große Saisonanalyse an und unsere Gritties, die dürfen natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen. Also ja, solltet ihr nicht verpassen. Am besten kriegt ihr das wahrscheinlich mit auf unseren Starting Grid Social Media Kanälen auch. Da posten wir auch immer, was in der Woche so ansteht. Die Links findet ihr da auch in der Podcast-Beschreibung. Und ja, damit würde ich sagen, bedanke ich mich bei Christian Nimmervoll. Noch nicht für die Saison, weil wie gesagt, ein bisschen was haben wir noch, aber fürs Dabeisein heute auf jeden Fall schon mal.
Ja, also ich glaube Pole Position, Verstappen, Erster, wie war das Best of the Rest? Ach ja, diesmal ja nicht. Nein, das hat mich sehr gefreut. Irgendwann hören wir uns ja bald wieder, denke ich.
Ja, das glaube ich auch. Wir müssen nicht sehr lange aufeinander verzichten. Und Kevin, das gilt natürlich auch für dich. Wir hören uns ja auch nächste Woche schon wieder. Ich weiß nicht, ob Christian da dabei ist oder ob er wohlverdient Urlaub hat. Aber dann werdet ihr auf jeden Fall uns beide hören. Und ja, viele, viele HörerInnen-Themen. Und bis dahin auch an dich. Vielen Dank, Kevin, für heute.
Genau, wenn ihr mitmachen wollt, kevin.scheuren@meinsportpodcast.de, eben kurz eine Mail schreiben oder in unsere DMs sliden auf Social Media. Dann,
wie man das heute macht, ja.
Finden wir ein Plätzchen für euch in unserem HörerInnen-Stammtisch. Vielleicht mal Christian mit, vielleicht hole ich mir Ruben ran oder Stefan. Mal gucken. Also auf jeden Fall wird jemand vom Network dabei sein. Hat mich sehr gefreut, die Saison mit euch zu begleiten hier. Wir sind noch nicht am Ende, das hat Sophia schon angedeutet. Es war nicht so aufregend wie letztes Jahr. Tat aber auch mal ganz gut, muss ich sagen. Trotzdem haben wir sehr viele interessante, tolle Themen beleuchtet, auch heute nochmal. Vielen Dank auch, Sophie, dass du in diesem Jahr so eifrig auch als Moderatorin eingestiegen bist. Und ich glaube, dass wir mit Starting Grid auch 2023 weiter die unangefochtene Nummer 1 der Formel 1 Podcasts in Deutschland bleiben.
So, da hast du jetzt aber mal eine richtige Ansage gemacht. Damit wir das bleiben, könnt ihr uns gerne noch eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da lassen und uns auch überall abonnieren. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Und ansonsten, ja, habe ich schon gesagt, freut euch auf das, was noch ansteht. Genießt die restliche Woche, das Formel 1 freie Wochenende und dann hören wir uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder hier bei Starting Grid. Macht's gut und keep racing.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.